Ja, also ich möchte damit anfangen, die hier anwesenden Gäste und natürlich die eingeladenen Personen hier heute Abend von den Landtagsfraktionen, der CDU, der SPD, der PDS zu begrüßen, den Herrn vom DGB und den Herrn vom Evangelischen Kirche. Ich würde bitten, also kurze Vorstellung meiner Person. Mein Name ist Dirk Jone, ich bin der Sprecher der Hörerinitiative DT64 hier in Schwerin. Ich würde die hier anwesenden Gäste bitten, sich mal kurz vorzustellen, das damit zu verbinden, ihre Meinung zu DT64 zu sagen, vielleicht mit einem kleinen Vergleich von früher, also vor der Wende meine ich damit, und danach, wie sich ihre Meinung das Programm vielleicht verändert hat und was sie davon halten. Ja, kann ich einfach mal bitten, irgendwo anzufangen. Fangen Sie an.
Das ist jetzt gemein, dass ich anfangen muss. Michael Rittmeier, Deutscher Gewerkschaftsbund. Ich bin zuständig für Medienpolitik, bin aber auch Pressesprecher von Beruf vielleicht dabei. Ich bin Journalist und habe auch für Rundfunksender gearbeitet in der Vergangenheit. Allerdings in den alten Bundesländern, aber da dann auch für Radio Bremen. Also zumindest Radio Bremen 4 ist in seiner Musik, in seiner Struktur DT64 sehr ähnlich. Das beschreibt eigentlich auch schon mein Verhältnis zu DT64. Also es ist der Sender, der angeht, wenn ich mein Auto starte. Das heißt auch, er hat bei mir Priorität Nummer 1. Das hängt auch wahrscheinlich mit meinem Alter zusammen. Also ich bin noch nicht so jenseits der grauen Haare, sondern stehe halt auf Rockmusik. Wie gesagt, das ist so der erste Punkt, den ich erstmal in der Vorstellungsrunde beschreiben würde.
Ja, dann kann ich den Herrn hier neben mir bitten.
Ja, mein Name ist Tede Beusen, ich bin Mitarbeiter der SPD-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin Referent für den Bereich Innenrecht, Kultur und damit auch für Medienfragen. Ich muss hier leider unseren medienpolitischen Sprecher, Herrn Siegfried Friese, entschuldigen, er ist auf einer Israelfahrt. Versuche aber hier jetzt eben die SPD-Position zu vertreten. Zu DT64 muss ich eben auch sagen, dass ich allein vom Alter her zur Zielgruppe gehöre und von daher ja DT64 höre und ich ihn für einen sehr guten, lockeren Sender halte. Mal, also von den Sendern hier im Osten wirklich die Nummer 1. Das ist jetzt meine Geschmacksfrage.
Ja, wir werden darauf zurückkommen, da uns ja auch ein offener Brief von Dr. Harald Ringsdorf vorliegt, ja, von der, also dem Chef der Landtagsfraktion der SPD in Mecklenburg-Vorpommern. Vielleicht kann ich bitten, dass Sie was dazu sagen.
Mein Name ist Wolfram Grafe. Ich bin von Beruf Stadtjugendwart der Evangelischen Kirche hier in Schwerin, der Rundfunkbeauftragte der Landeskirche, der Evangelischen Landeskirche in Mecklenburg. Ist heute nicht hier aus dienstlichen Gründen. Ich habe mich mit ihm aber auch nochmal verständigt in der ganzen Geschichte und denke, dass ich auch in seinem Namen sprechen kann. Ich denke zunächst von der Position her über DT64, dass wir selber, also evangelische Stadtjugendarbeit im Zusammenhang mit Verbänden, Jugendverbänden der Stadt Schwerin, so ungefähr vor einem Jahr, Jugendradio machen wollten über RMV und haben da so Kontakte gekriegt zum Radio machen und zu diesem ganzen Medium. Ich beobachte so auch als Jugendarbeiter, dass junge Leute wenig Kommunikationsmöglichkeiten haben, Punkte, über die ja Stimmungen, Situationen, Meinungen ausgetauscht werden, so dass man ja eben kommuniziert, sich verständigt und guckt, wo sind so andere Leute. Und ich habe den Eindruck, dass sich DT64 jetzt so in den letzten anderthalb Jahren genau zu diesem Punkt für junge Leute hin entwickelt. Und das ist also aus der Situation junger Leute und die Problemlagen sind ja klar ein ganz, ganz wichtiger Faktor und eine Alternative sehe ich nicht.
Ja, dann darf ich das Wort erstmal weitergeben.
Ja, mein Name ist Wolfgang Riemann. Ich bin Mitglied der CDU-Fraktion. Auch ich möchte im Vornherein unseren medienpolitischen Sprecher, Herrn Steinmann, entschuldigen. Sie sehen also, die beiden großen Fraktionen haben Ersatz geschickt. Das ist sicherlich nicht gut. Vielleicht etwas zu meiner Entwicklung. damit. Ich glaube, das ist auch notwendig, weil es ja auch in den Medien viel um Altlasten in der CDU ging. Ich rechne mich nicht dazu. Ich kann auch sagen, warum. Ich bin 1968 von der EOS in der Tschechenkrise gefeuert worden, verurteilt worden wegen versuchter Republikflucht. Ja. Bin 1972 von einer Fachschule exmatrikuliert worden wegen Tätigkeit in der jungen Gemeinde. Ich muss sagen, ich komme von der Insel Usedom. Dort ist DT64 sehr schlecht zu empfangen, zumindest in einigen Bereichen. Aber ich glaube, wir sind heute hier, um Möglichkeiten zur Erhaltung dieses Senders zu suchen.
Ja, darf ich dann das Wort weitergeben?
Ja, also mein Name ist Andreas Blum. Ich bin Mitglied der Fraktion Linke Liste PDS, Vertreter der FDJ in dieser Listenverbindung und bin in der Fraktion verantwortlich für die Fragen der Bildung, der Jugend und des Sportes und in dieser Eigenschaft heute hier. Auch unser medienpolitischer Sprecher ist unterwegs, zwar nicht im Ausland, zwar nicht im Ausland, aber bei kleinen Fraktionen ist es so, dass wenige vieles wegtragen müssen und da ist es eben immer nicht so ganz einfach. Also für mich DT64 das Jugendradio überhaupt, selbst wenn andere Sender, die ich jetzt dafür auch nicht maßregeln will, versuchen, Jugendsendungen zu machen, so dann doch aber DT64 für mich der Jugendsender ist, der den Draht zu den Problemen, vor allen Dingen der jungen Menschen in den neuen Bundesländern hat. Es gab ja Monate vor der Wende bereits positive Entwicklungen einer offeneren Berichterstattung bei DT. Kritisch war der Sender eigentlich immer im Rahmen der Möglichkeiten, aber ich glaube, dass jetzt die Entwicklung so ist, dass er Akzeptanz hat über Parteiengrenzen hinweg bei jungen Leuten. Und das halte ich für eine ganz wichtige Sache. Deswegen mein Votum eigentlich für DT64.
Gut, dann danke ich den Herren erstmal für ihre Auskünfte und würde jetzt bitten, den Chefredakteur von DT64 mal seine Meinung zu DT64 zu sagen und uns auch mal vielleicht ein bisschen die Lage vor Augen zu führen, die wir ja hier so nicht mitbekommen.
Ja, ich bedanke mich erstmal für die Einladung hier und mir wird hoffentlich niemand übel nehmen, dass ich für unser Programm, für unseren Sender werben werde. Das liegt in der Natur der Sache, nicht nur durch die Position, sondern weil ich an dem Programm hänge, dass ich auch vielleicht begründen kann, warum. Und zwar vielleicht zur gesamten Situation, weil es ist dann nämlich schwierig für den Hörer oder für Zeitungsleser mitzubekommen, was das eigentlich heißt, Medienlandschaft, Föderalisierung, warum geht das eigentlich nicht, weil der Herr von der SPD hier in die Papier hat ja irgendwo eigentlich recht, aber eigentlich muss man das diskutieren, so geht es halt auch nicht und so. Ne? Ich will mal sagen, wie die Situation eigentlich ist und warum wir überhaupt zum Beispiel privat werden wollen. Relativ zeitig sage ich jetzt mal, vor einem Jahr wurde klar, dass dieser Sender bei der zukünftigen Gestaltung der Medienlandschaft in den neuen deutschen Bundesländern gar keine Chance haben wird, in einem, was ich für normal halten würde, in einem öffentlich-rechtlichen System unterzukommen. Weil, ich meine, die Praxis danach hat es uns gezeigt, ich will das jetzt gar nicht weiter kommentieren, gerade hier im Norden, was sich zwischen Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern abgespielt hat, diesbezüglich spottet jeder Beschreibung meines Erachtens. In Sachsen hat man nun diesen MDR, der sich dazwischen Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt über Staatsvertrag zusammengetan hat. Es ist ja bis heute noch nicht so richtig klar, was hier eigentlich passieren wird, im Norden. Das heißt, die ganze Frage der Politik hat sich auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das Fernsehen gestürzt. Und wie schwer es ist, sich da zu einigen, das müsste man sich nochmal vorstellen. So ein Programm wie DT64 würde dann da noch eine Rolle spielen. Das heißt, man kann sich so kaum einigen, wenn man DT64 über Landesgrenzen hinweg, was erstmal gehen würde, ja, erhalten wollte, müssten sozusagen mindestens 5 oder 6 Landes- Rundfunkanstalten über einen Staatsvertrag beschließen, dieses Programm als Jugendprogramm weiterzuführen. Deshalb, ich habe die Schwierigkeiten beschrieben. Man kann sich ja so kaum einigen, was man für Programme machen will. Und dabei muss ich sagen, kein Mensch von uns hat was gegen Föderalisierung. Das muss sogar sein. Also ich bin der Letzte, der nicht für die Auflösung eines zentralen Rundfunks ist. Völlig klar. Nur so, wie das vonstatten ging, und da sei noch eine letzte Kritik bemerkt, und ich war bei vielen Mediendiskussionen dabei, hat man weniger über die Hörer diskutiert oder über die Bedürfnisse dieser Hörer, was für Programme wollen die eigentlich veranstalten, sondern es ging meistens um das Abstecken von Bereichen, wo kriege ich meine Rundfunkgebühren her, und zweitens, welche politischen Machteinflüsse bestimmte Parteien in den Landesrundfunkanstalten dann haben werden. Was sich dort beim Mitteldeutschen Rundfunk abspielt, das ist ja in der Presse bekannt, ist schlichtweg in der Altbundesrepublik nicht möglich. Wäre schlichtweg nicht möglich gewesen, was sich dort als Durchmarsch von CDU-Politikern in 18 Spitzenpositionen, Hauptabteilungspositionen darstellt. Ja? Ich will das gar nicht jetzt bewerten, aber das sind die eigentlichen Fragen, wie ich es erlebt habe, wie man Rundfunk diskutiert. Das heißt, Programme wurden kaum diskutiert, Hörer blieben außen vor. Das war vor einem Jahr auch schon absehbar. Deshalb haben wir damals sehr schnell gesagt, also wenn wir überhaupt hier noch was machen wollen und wir hängen alle an dem Programm, ich werde auch noch begründen, warum, werden wir versuchen, über die Privatschiene dieses Programm zu erhalten. Mit dem Artikel 36 des Einigungsvertrages, der die Auflösung des zentralen Rundfunks erzwingt, was auch klar, kam Herr Mühlfenzel, der Leiter, also der Rundfunkbeauftragte und Chef der Einrichtung, wie sich jetzt diese Zentrale da in Berlin nennt, ins Haus. Herr Mühlfenzel, aus unserer Sicht oftmals falsch, als falscher Sündenbock in der Presse dargestellt, weil Herr Mühlfenzel kann auch nicht mehr machen, als ihm der Handlungsspielraum Artikel 36 zubilligt. Man schoss sich oftmals auf Herrn Mühlfenzel ein, das, also auch an Punkten, die ich selbst gar nicht mittragen kann. Wir selbst waren ja froh, nun kann man sagen, okay, weil er unser Konzept mitgetragen hat, aber es war, jetzt rede ich für unser Programm, er hat sicherlich in anderen Sachen Fehler gemacht, das will ich nicht benoten, aber es ist uns gelungen und Herr Mühlfenzel, aus welchen Interessen auch immer, will ich auch dahingestellt sagen, hat dieses Konzept einer Privatisierung DD64 mitgetragen. Das heißt, nur gehören ihm nicht die Frequenzen, er hat nicht die Macht, die Frequenzen hier uns zu geben. Das heißt, Föderalisierung heißt, dass in den Ländern selbst, in den neuen Bundesländern, dort Frequenzen neu vergeben werden, sowohl für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als auch für den Privatrundfunk. Herr Mühlfenzel wollte Folgendes erreichen und dieser Plan ist halt gescheitert. Eine Vorablizenzierung für dieses Programm. Das heißt, die Ministerpräsidenten hätten die Chance, trotz Ausschreibung und sowas, hätten die Chance gehabt, über einen Tendenzbeschluss, über eine vorläufige Lizenzierung dieses Programm, wenn sie es für erhaltenswert befunden hätten, über einen Tendenzbeschluss das herzustellen. Nun gibt es die leidliche Situation, dass uns, ich bin selbst rumgereist und habe mit vielen Leuten gesprochen, dass man uns zwar viel Sympathie entgegengebracht hat, von allen möglichen Seiten her, quer durch alle Parteien, von Biedenkopf bis Herrn Diebken in Berlin und so weiter, nur hat man in der letzten Konsequenz sich dann gescheut, so einen Schritt zu tun. Weil man natürlich nicht, das ist meine Interpretation, mit den eigenen Fraktionen natürlich kollidieren will. Ich verstehe das auch irgendwo. Weil man verweist dann immer und sagt, okay, also Privatrundfunk, da müssen Frequenzen ausgeschrieben werden, da muss man sich drum bewerben mit einem Konzept, Programmkonzept und einem Ökonomiekonzept. Und nun, das fängt die Schwierigkeit für uns an, weil bis heute existieren in den neuen Bundesländern keine arbeitenden Landesmedienanstalten. Diese Landesmedienanstalten haben sozusagen das Landesmediengesetz nicht nur zu überwachen, sondern auch ganz pragmatisch umzusetzen. Und sie haben Frequenzen auszuschreiben. Das heißt, wir können uns eigentlich gar nicht um Frequenzen bisher bewerben, weil die nirgendwo ausgeschrieben sind. Und der Einigungsvertrag Artikel 36 beschert uns natürlich den 31.12. dieses wichtige Datum, wo natürlich in Berlin Feierabend sein muss. Danach ist da nichts mehr. Und genau in dieses Loch wird dieser Sender fallen. Und genau deshalb gibt es Gott sei Dank Leute in der Öffentlichkeit, die auf dieses Datum hinweisen und die sozusagen wollen, über den öffentlichen Druck die Politik nochmal zum Überlegen zu bringen, weil uns bleibt jetzt, das kann ich jetzt für uns sprechen, nichts weiter übrig, als zu sagen, den weit schwierigeren Weg zu gehen, weil sozusagen der Tendenzbeschluss, die Einigung über den Ministerpräsidenten nicht möglich war, über sozusagen den Weg über eine Lizenzanträge in den einzelnen Bundesländern. Das fängt somit an, ich weiß, in Berlin gibt es jetzt eine Ausschreibung, am 29. November, 12 Uhr, muss unser Antrag dort vorliegen. Programmmäßig und von der Konstruktion her, man nimmt meistens so Gesellschaften, GmbHs. In Dresden, weiß ich nicht. In Thüringen, weiß ich nicht, in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, in Berlin, bitte? War es schon. Ist für mich unverständlich im Prinzip, weil es gibt ja gar keine Landesmedienanstalt, die das macht. Da steht hier auch niemand, da müssen den Kollegen. Das ist im Prinzip für mich überhaupt nicht verständlich, weil es. Die kann nicht durch sein. Das kann eine rein theoretische sein. Die kann nicht durch sein. So, und jetzt fängt das an. Bei dem Zeitdruck, ich sag nochmal, bei dem. Anträge sind überall schon gestellt. Wir konnten bisher gar keine Anträge stellen, bloß jetzt müssen wir es selber in die Hand nehmen, weil ja, wie gesagt, der andere Fahrplan im Prinzip eine Rolle gespielt hat. Und wir können ja auch nicht diesem Fahrplan da entgegen, also sozusagen in die Quere schlagen. Wenn ich mir jetzt überlege, dass die Ausschreibung in Berlin bis zum 29. November zu erfolgen hat und der Herr Hege, weil er ganz schnell was regeln will in Berlin, das ist der Chef vom Kaderrat in Berlin, das von sich aus innerhalb von 14 Tagen durchziehen will, weiß ich, wenn wir das hinkriegen, von internen Schwierigkeiten will ich gar nicht reden, weil wir jetzt einfach mal diese paar Millionen zusammenkriegen müssen, in eine Gesellschaft zusammenkriegen müssen, die das macht, weil nämlich die Verlage, die vorher über Herrn Mühlfenster signalisiert haben, das waren alle großen deutschen Verlage, die mit einer Bereitschaftserklärung eingestiegen wären, wenn man ihm die Frequenzen zugesichert hat, weil kein Mensch heutzutage eine Mark investiert, wenn er keine Zusicherung hat, dass er es auch bekommt. Da bin ich mir nicht mehr so sicher und ich glaube, dass die Leute jetzt in Abstand genommen haben. Das heißt, wir müssen das ganz schnell regeln. Wir haben da bestimmte Dinge eingeleitet. Alleine vom zeitlichen Ablauf ist in Berlin überhaupt noch die Chance, dass wir dieses Jahr ein Ja oder Nein bekommen, Mitte Dezember. Weil ich vermute, dass sich das so wie bisher gearbeitet wurde, in allen anderen Ländern sich mindestens bis Februar, bis März hinziehen wird. Ja? Dazwischen ist der Abschaltungsdatum am 31.12. Insofern verstehe ich natürlich auch so ein Papier, wo man sagt, es ist sinnlos. Aber ich denke, wenn wir uns hier zusammengefunden haben oder wenn Sie sich zusammengefunden haben, ich bin Gast, es ist nicht unsere Veranstaltung, um das mal so klarzustellen. Sie sind ja Vertreter der Öffentlichkeit. Und auch wir werden auch in Mecklenburg-Vorpommern diesen Antrag stellen. So es möglich überhaupt, so es möglich ist, diesen Antrag zu stellen. Und in dieser Medienanstalt werden ja aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen Vertreter sitzen. Gut, nun kann man, ich weiß jetzt nicht, wie hier die Zusammensetzung sein wird im Konkreten, aber ich denke mir, über diesen Druck der Öffentlichkeit, ja, weil diese Medienanstalt muss, wenn es normal zugeht, darüber entscheiden, ob dieses Programm hier überhaupt eine Chance hat, nicht nur ökonomisch, sondern ob es überhaupt gewollt wird hier in diesem Land. Das heißt, ich kann die Situation in Berlin erklären. Ich weiß, der Kabelrat zum Beispiel, insofern rechne ich mir gute Chancen aus für Berlin-Brandenburg für unseren Sender. Ich weiß, dass in Berlin der Kabelrat sich mächtig brüskiert fühlt durch die letzten Lizenzen, die sie verteilt haben. Sie haben dort mehreren Servicewellen bzw. Wellen, die fast das Gleiche bieten, die Lizenz erteilt und eiern sich jetzt schwarz, weil genau das fehlt, was sie eigentlich erhofft haben. Das letzte Beispiel ist Viva Berlin, die mit einem alternativen Konzept antreten wollten, mit dem Slogan Freches Metropolenradio. Sie haben alles gemacht, nur nicht das. Es wird, wie man im Volksmund sagt, eine Dudelwelle abgefeiert. Dazu kommt RTL, die genau dasselbe machen, was man von RIA 2 auch schon kennt und so weiter. Das heißt, der Kabelrat, und das weiß ich von den Diskussionen mit denen, ist daran interessiert, ein anderes Radio zu etablieren, weil nur so ist Rundfunklandschaft überhaupt demokratisch und hat für jeden etwas bereitzustellen. Ich kann Ihnen gleich versichern, hier in Mecklenburg-Vorpommern, abgesehen, dass es vielleicht abenteuerlich ist, weil man ja immer auf Föderalisierung und Lokalberichterstattung und sowas setzt. Ich weiß nicht, wie man sich in Mecklenburg-Vorpommern vom NDR das Programm machen lassen will, aber es sei dahingestellt. Solche Diskussionen gibt es ja, ist egal. Aber eins wird klar sein, hier wird es kein Jugendprogramm geben. Jetzt gehen wir mal von diesem Ding DT64 weg, damit ich nicht nur in eigener Sache spreche, sondern es etwas breiter habe. Es wird klar sein, genauso wie in Sachsen, wenn wir hier nicht mehr senden, wird, um es musikalisch zu sagen, der Rock'n'Roll hier kein Zuhause mehr haben und vom Wort her sagen, hier werden keine Jugendbedürfnisse mehr verhandelt werden. Das ist so gut wie klar. Weil, wenn man hier ein Privatradio macht, jeder private Anbieter hier in Mecklenburg-Vorpommern, es werden natürlich von der Politik 2 Frequenzen für Privatradios bereitgestellt. Nur, und das ist dieser Fehler, den man in der Bundesrepublik, in der alten Bundesrepublik auch macht, Lokalradios müssen auf Gedeih und Verderb die breiteste Hörerschicht ansprechen. Das heißt, wie wir sagen, ein Middle-of-the-Road-Programm machen. Das heißt, sie müssen auf 20-30% Einschaltquote kommen, damit sie überhaupt überleben können. Das heißt, sie sind überhaupt nicht in der Lage, können sie gar nicht, dürfen sie nicht ein Jugendprogramm machen. Ob das hier ein Rundfunk, eine öffentlich-rechtliche Anstalt in Mecklenburg-Vorpommern machen wird, wage ich sehr stark zu bezweifeln. In Sachsen hatte man uns vor einem Jahr gesagt, wir machen unser Jugendradio alleine, wir brauchen keins aus Berlin. Das sind alles Fragen, die man regeln kann, von wo man das macht oder sowas. Wenn man ein Programm will. Jetzt steht fest, der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, wird 3 Programme machen. Das erste ist immer ein Informationsprogramm, ganz normal. Das zweite wird immer ein Serviceprogramm sein auf der Unterhaltungsschiene. Und das dritte wird dort, werden Lokalwellen sein, die sich um Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt kümmern. Es ist nicht vorgesehen ein Jugendprogramm. Es wird beim MDR, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, kein Jugendprogramm geben. Ein Privatanbieter in Sachsen wird ein Middle-of-the-Road-Programm machen. Die Klangfarbe ist weg. Das, was man an einem Jugendradio schätzt, wird dort nicht stattfinden. Genauso wenig wie in Mecklenburg-Vorpommern. Berlin ist noch eine andere Situation, muss man dazu sagen. Das ist wirklich ein ganz anderer Markt. Deshalb reden wir jetzt hier über die anderen Länder. So, und das muss man den Leuten klar machen. Das heißt, das versuche ich jetzt hier auch nochmal sozusagen. Ab 31.12., wie gesagt, ist Schluss. Und das ist die Frage, ob man, und jetzt können wir noch weiter diskutieren und sagen, man kann doch nicht von der Politik ständig beklagen, der Rechtsradikalismus in den neuen Bundesländern. Wir haben das Beispiel Hoyerswerda. Wir haben eine überall im Lande festzustellende Orientierungslosigkeit von Jugendlichen und können ein Medium, was anerkanntermaßen dazu beiträgt, als Medium auch ein Kommunikationsmittel ist, zwischen, und so sehen wir uns natürlich auch, der Vermittlung zwischen der Polarisierung, wie sie stattfindet, zwischen links und rechts, zwischen Ost und West oder sowas, ja, genau das, ein akzeptiertes und anerkanntes Medium, was sich vornehmlich, und das ist halt Besonderheit vielleicht im Osten, dass das hier gewachsen ist, abzuschaffen. Insofern muss man dann die Politik nachfragen und sagen, also Moment mal, auf der einen Seite beklagt ihr dieses eine und auf der anderen Seite tut ihr alles, um diese ganze Geschichte aufzuhalten. Wir wissen, es gibt, alle soziologischen Untersuchungen sagen uns das, es gibt nicht mehr die Identität der Jugendlichen zur DDR, dann sagen Gott sei Dank auf der einen Seite, und es gibt aber natürlich überhaupt keine Identität zu diesem neuen Deutschland, kann es ja auch gar nicht geben. Wie sollen das entstehen? Was haben denn Leute in Mecklenburg nun unbedingt was mit den Leuten in Freiburg zu tun oder in Bayern. Da muss doch irgendwann mal was zusammenwachsen, rein von der Mentalität her oder so. Ja? Und genau da ist ein Sender sicherlich von Bedeutung, deshalb, ich führe jetzt dieses Kulturpolitische auch an, ja, von Bedeutung. Der nächste Punkt ist, der uns sozusagen, wo ich auch eine Legitimation herhöre, die Mediensituation in der alten Bundesrepublik ist seit Jahren, bis auf so kleine Ausnahmen wie Bremen 4, du sagst das gerade, fast gleichgeschaltet. Wenn man da durchfährt, jedes Privatradio klingt wie das andere. Das kann man da wechseln, die Moderatoren, die haben denselben Sound. ich weiß, wie man eine Klangfarbe bestimmt. Es sind fast die gleichen Geschichten. Deshalb, und uns ist aufgefallen, wir werden gehört bis nach Nürnberg, wir werden gehört bis nach Braunschweig, wir werden gehört bis kurz vor Hamburg. Der Zulauf, also sozusagen von den Hörern in den Altbundesländern, ist für uns verblüffend groß, weil, das kriegen wir immer wieder bestätigt, dort gibt es schon seit Jahren so einen Sender nicht mehr. Seit Jahren gibt es, ich rede auch mal von der Klangfarbe, weil die Musik spielt eine ganz wesentliche Rolle bei so einem Jugendsender.
Oder ab 23 Uhr.
Bitte?
Oder ab 23 Uhr.
Ja, also aber durchgängig sowas. Wir werden als Phänomen von denen gesehen. Ich habe ständig Studenten aus Bayern, aus Süddeutschland, und also Stuttgart und sonst woher, die flippen bald aus, was sagen wir, sowas kennen wir ja gar nicht. Schon gar nicht als so ein Sender, der sich ganz vehement mit jugendlichen Problemen unterhalten. Nun kann man sagen, okay, Privatsender treten natürlich immer an mit einer gewissen Klangfarbe, die auch Jugendliche hören, ist ja ganz klar. Nur, sie kümmern sich, sind keine klassischen Jugendsender. Ich kann mich totlachen, RIA ist 2, darum prügelt man sich, die haben eine Einschaltquote über 30% Hörer. Ja, die werden auf einmal als Jugendprogramm gehandelt. Natürlich hören die. Ja, es ist, ja, weil man auch ein Jugendprogramm haben will. Nichts gegen RIA ist 2, das ist ein professionell gemachtes Radio, nur kein Jugendradio aus meiner Sicht. Obwohl das natürlich viele Jugendliche hören, weil dort natürlich bestimmtes Hitradio läuft. Wir richten uns, und das kann man auch in unserer Höreranalyse nachprüfen, natürlich an Hörer, das ist die Besonderheit unseres Radios, ich sage es mal anders, an den etwas aufgeweckteren Teil der Jugendlichen. Weil unsere Jugendlichen, das kann man nachlesen, haben im Schnitt eine höhere Bildung und sind nicht die gemeinhin als Konsumenten angesprochenen Leute. Ja? Und genau für die, ja, und genau für die, wird es in der Zukunft, das kann man wirklich feststellen, sowas nicht mehr geben. Ich habe es wirklich nochmal aufs Programm gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, es geht doch gar nicht um DT64 zuallererst. Ich bin das richtig zu verstehen. Ein Name ist austauschbar. Es geht um ein Programm, was dahinter steht. Und das ist nicht austauschbar, das wird einfach mal wegfallen. Das will ich nur mal zum Einstieg zu sagen. Ich bin dann bereit, auf Fragen zu antworten. Bloß damit mal so ein grober Abriss, in welcher Situation wir uns befinden.
Ja, dann danke ich dir erstmal für diesen groben Abriss und der uns die Situation, glaube ich, wohl nochmal vor Augen geführt hat, so ein wenig, wie ernst die Lage doch im Prinzip ist. Und ihr habt uns ja und auch sicherlich ein paar andere noch mit euren Initiative dort am Freitag, wo ihr dem 1.1.92 gespielt habt, auch welche aus der Liturgie geweckt, von diesen Aufgewachten, wie du sagtest, oder Aufgeweckten. Und ich würde jetzt bitten, den Herrn Rittmeier vom DGB mal so kurz zu sagen, wie weit es ist mit dem Landesrundfunkausschuss, wie der sich so ungefähr zusammensetzt, also und wann man da Aktivitäten erwarten kann. Denn wir haben ja eben gehört, wie es jetzt so in anderen Ländern läuft, also oder auch nicht läuft, vielleicht lieber so, ne? Und vielleicht mal da so kurze Bilanz.
Also, ausgerechnet an mich diese Frage zu stellen, ist ausgesprochen fies. Weil es um die Position des DGBs innerhalb dieses Landesrundfunkausschusses, der über die Frequenzen entscheidet letztendlich, denn etwas Zwist gibt im Landesparlament. Die CDU hat im letzten Moment einen Kandidaten aus dem Hut gezaubert, der den Deutschen Beamtenbund repräsentiert und für sich in Anspruch nimmt, den Arbeitnehmerplatz inne zu haben in diesem Landesrundfunkausschuss. Ich habe überhaupt nichts gegen Beamte und auch nicht gegen den Beamtenbund. Das ist sicherlich auch eine wichtige Organisation. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute sie repräsentieren. Also es gibt noch nicht viele Beamte hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ich hätte mir gewünscht, wenn man dann wirklich tatsächlich die gesellschaftlich relevante Arbeitnehmerorganisation in diesem Gremium drin hat, die also wirklich auch die Mehrheit repräsentiert, und das ist der DGB. Also da hat es viel Knatsch drum gegeben, deshalb arbeitet dieser Landesrundfunkausschuss nicht, weil die SPD und die PDS gesagt haben, also dieses Spiel spielen wir nicht mit, also erst einigt man sich auf ein einheitliches Positionspapier und dann zaubert man ein wenig und zieht Machtpolitik durch. Gut, dafür mag ich mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken für dieses Engagement der Oppositionsparteien. Also ich habe sowieso meine Schwierigkeiten derzeit mit der Medienpolitik, die in den CDU-regierten Bundesländern in den neuen geleistet wird. Du hast so mal angeschnitten, dass das, was beim MDR passiert, in den alten Bundesländern nicht möglich gewesen ist. Das ist richtig. Aber in dieser Direktheit ist das richtig. Aber es war in den neuen Bundesländern nötig, weil es in den alten nicht möglich war. Man musste die Leute, die sich quasi durch ihr Parteibuch in Positionen hinein manövriert haben, irgendwo zwischenlagern. Und da blieb nur noch der MDR. Und das ist wie ein Atommülllager. Die Halbwertszeit ist relativ lange. So, und da wird man noch Schwierigkeiten haben, aus der Situation wieder rauszukommen. Das zum einen. Also wir haben keinen Landesrundfunkausschuss hier in Mecklenburg-Vorpommern derzeit, der über diese Frequenzen entscheiden kann. Die Zusammensetzung sieht so aus, und wir haben von vornherein gesagt, das kann eigentlich nie funktionieren. Das sind 11 Plätze, oder sagen wir mal 11 Bänke, nehmen wir mal das Beispiel mit den Bänken. Und auf diesen Bänken sitzen verschiedene Organisationen und die sollen sich untereinander einigen. Also da trifft sich beispielsweise, ich nenne jetzt das wildeste Beispiel, der Journalistenverband, den es nicht gibt. Es gibt mehrere Journalistenorganisationen, sowohl die IG Medien als auch der Journalistenverband, als auch der Journalistinnenverband, also mehrere. Der Journalistenverband, steht da, einigt sich mit dem Zeitungslegerverband. Das sind Tarifgegner. Die sollen sich jetzt einigen auf einen Vertreter, den sie gemeinsam entsenden in den Landesrundfunkausschuss. Irrsinnig, kann nicht funktionieren. Das ist genauso, als weiß ich nicht. Ein Beispiel fällt mir da jetzt nicht ein. Der DGB soll sich einigen mit den Konkurrenzorganisationen DAG und Deutscher Beamtenbund. Kann nicht funktionieren. Bei den Kirchen war es wohl so, dass man gesagt hat, also die evangelische Kirche ist zu 80% oder 90%, glaube ich, die größte. Die hat sich geeinigt dann auf den, ne, auf den Repräsentanten in der größten Organisation, also der evangelischen Kirche. Und. Es wird also 11 Vertreter geben, völlig unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen. So, ich kann Ihnen jetzt auch nicht sagen, wann dieses Gremium tagen wird. Also, weil der Landtag darüber, ich vermute, am 16. Oktober entscheiden wird. Ich kann nur noch mal daran appellieren, dass man das nicht nach machtpolitischen Kriterien entscheidet. Also die Position der Landesregierung innerhalb dieser Gremien ist schon ausgesprochen stark. Da muss man nicht noch volle Lotte, sage ich jetzt mal, also voll Power seine Machtpolitik durchziehen und sagen, wer hier mit einer Stimme im Land regiert. Das ist überflüssig. So. Das zum einen. Ich möchte nochmal widersprechen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, also DT64 hat keine Chance als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Er hätte, wenn er politisch gewollt gewesen wäre, eine größere Chance gehabt, denn als Privatsender. Weil ich nicht weiß und mir auch noch nicht ganz schlüssig ist, mit welchem privaten Konzept ihr fahren wollt. Also wer euch finanzieren soll und wie das aussieht. Weil der nächste Knackpunkt ist ja dann, also Privatrundfunk läuft nicht im Interesse derjenigen, die es konsumieren, sondern immer im Interesse des Konsums. Also es hat nicht das Interesse, Informationen oder Musik zu machen, sondern es will was verkaufen. Das ist die Grundfunktion von Privatsendern. Deshalb widerspricht sich das auch, dass Privatsender und öffentlich-rechtliche Sender gleichberechtigt sind. Das ist nicht wahr, weil die erste Funktion von öffentlich-rechtlichem Rundfunk ist die Grundversorgung, wie das so schön heißt, der Hörerinnen und Hörer oder der Zuschauerinnen und Zuschauer. Grundversorgung, das ist das Brot und die Butter, denn alles andere, was dann da draufgepackt wird, ich sage jetzt mal, Dekoration ist natürlich falsch, aber schon in dem Sinne nur eine Dekoration ist. Also es geht um, wenn man politisch gewollt hätte, wäre der einzige Weg, in meinen Augen, DT64 in allen neuen Bundesländern durchzuziehen, der öffentlich-rechtliche Weg gewesen. Das ist mit dem Problem.
Leider zählt ein Jugendprogramm nicht zur Grundversorgung. Ich meine, der schwammige was ist Grundversorgung? Da kannst du jetzt lange drüber streiten, der ist so und so auslegbar. Und man sieht es gerade in den Medien, Jugend hat einfach keine Lobby. Und schon gar nicht, siehst du auch in den Altbundesländern, was nicht die Einschaltquoten bringt. Und das ist genau dasselbe mit dem Öffentlich-Rechtlichen. Wird abgesetzt. Ja, Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Ja. Insofern, wir wissen selber, wie schwierig es sein wird, als Privatsender zu überleben. Das wissen wir auch. Das ist ganz klar. Nur überhaupt keine Chance zu haben. Und es waren von Anfang an keinerlei Gesprächspartner im Sinne öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ja? Anstalten da. Hm. Deshalb ist es doch nicht so, dass wir nun alle in die Hände geklatscht haben und gesagt haben, na wunderbar, wir wollen nun alle hier unheimlich Privatsender machen. Ich kenne die Marken auch eines Privatsenders und sowas. Deshalb ist ja erstmal sozusagen der Trouble oder die heiße Situation fängt ja erstmal an, wenn es uns gelänge, die Frequenzen zu bekommen, sich dann zu positionieren. Ja? Und ich weiß auch, wie schwierig das sein wird, ein Privatprogramm, was ein Jugendprogramm ist, sozusagen über den Gesellschaftern zu vertreten. Das weiß ich auch, aber dass wir ein Jugendprogramm, das kann ich nochmal argumentieren, und das war auch innerhalb des Mühlfenstelplanes. Deshalb brauchen wir geradezu die Überregionalität. Das heißt, ich gehe jetzt mal aus von so einer Kenngröße, die Einschaltquote müssen wir jetzt nicht diskutieren, das wird vielleicht für bündische Dörfer sein, aber es ist die Quote Hörer gestern. Wer hat gestern DD64 gehört? Und dann müssen so und so viele Leute die Hand heben und sagen, wir. Danach berechnen sich die Werbepreise und so weiter. Das ist die Zahl, die über Leben und Tod eines Senders entscheiden. Da haben wir in Sachsen 9,3 und insgesamt über den ganzen Ostgebiete 6,3%. Das ist nicht viel, aber für so ein Randgruppenprogramm, wie wir es sind, und so Jugend läuft immer unter Randgruppe, ist das schon ganz beachtlich, unter, sagen wir mal, diesen ganzen Gegebenheiten auch gegen eine Abwicklung anzutreten. Jetzt sage ich mal, so ein Jugendprogramm, wie wir es positionieren werden oder wollen, muss natürlich als untere Grenze, sage ich jetzt mal, um ökonomisch relevant zu sein, vielleicht eine 10%ige Einschaltquote anstreben. Braucht aber nicht mehr. Und deshalb brauchen wir die Überregionalität von Frequenzen. In einem Land, in Mecklenburg-Vorpommern, komme ich nicht durch mit einem Sender, der nur 10% erreicht. Da kann er sich so viel Mühe geben. Und mit dem Jugendprogramm kann ich gar nicht mehr erreichen. Darf ich gar nicht, sonst wäre ich zu breit. Ja, also das ist schon alles im Kopf bei uns. Deshalb werben wir ja um die Frequenzen überregional, weil ich weiß, in einem Land nur kann so ein Anbieter das nicht machen. Durch die größere technische Reichweite, und das ist das Argument für die Überregionalität eines Senders, würde sich das ökonomisch wieder rechnen. Das ist genau der Punkt. Ja?
Na, aber ich fände es schon ganz gut, wenn ihr da mal offenlegen würdet, wie denn das privat aussehen soll. Also es gibt ja mehrere Wege, dass man
selbst jetzt... Selbst wenn ich es könnte, kann ich das jetzt nicht sagen, würde ich das nicht machen, weil du weißt, solange es nicht unterschrieben ist und nur abgegeben ist, wird das niemand erfahren. Auch das Programm nicht. Man kann ja nur aber sagen, wir kämpfen doch nicht umsonst für so ein Programm, was wir machen wollen. Ich hätte ja vor Jahren schon beim RIA 2 arbeiten können, aber anders. Das ist nicht das Problem. Ja? Insofern hat das was damit zu tun, weil das hat irgendwas auch, müssen wir mal locker sagen, mit dem Rock'n'Roll zu tun. Ja? So, und ich weiß, worauf du hinaus willst und sowas. Wir sind doch jetzt in der Situation und wir haben jetzt angefangen, ganz kurz zu sagen, wir müssen hier innerhalb von 7-8 Wochen, der Termin in Berlin steht, eine Gesellschaft zusammenkriegen. Es muss Geld ran, wir wissen ungefähr, das Ding kostet 10-12 Millionen, das zu betreiben für ein Jahr. Ich muss die Kohle auftreiben, da sind wir dabei und das muss die richtige Kohle sein.
Eben, das ist der Knackpunkt, auf den ich gerade nochmal zu sprechen kommen wollte. Gibt es Vorstellungen, Modelle? Also es ist ja nicht so, dass wir hier sitzen und jetzt in die Tasche packen und irgendwelche Rezepte rauspacken. Also die Situation ist für uns relativ verfahren, stellt sich erstmal so dar. Das hängt damit zusammen, dass wir selber auch Schuld daran haben. Ich muss mal so einfach sagen, dass wir als Gewerkschaften das Thema auch verschlafen haben. Wir haben über diese NDR-Geschichte uns da konzentriert auf echten öffentlich-rechtlichen Rundfunk und stellen also jetzt in der Diskussion fest, verdammt nochmal, die Karre steckt ziemlich weit im Dreck. Also wie kommen wir da raus? Also gibt es solche Modelle oder Überlegungen eurerseits so über, ich sag mal, Höreraktien oder sowas, damit umzugehen? Ist das ein Modell? Oder gibt es...
Da gibt es Überlegungen. Nicht direkt Höreraktien, aber es gibt Überlegungen zum Beispiel über Mitarbeitervereine beziehungsweise in diesen Mitarbeitervereinen zu integrieren, bestimmte gesellschaftliche Gruppen und sowas. Ja. Solche Überlegungen gibt es, aber ich kann jetzt wirklich nicht dazu viel mehr sagen, weil wir sind relativ am Anfang. Ich kann nur sagen, es ist alles eingeleitet. Ich kann nur eins sagen, vielleicht... die Variante mit den Großverlagen wird mit Höchstwahrscheinlichkeit nicht eintreten.
Schaffen wir es jetzt mal so ein bisschen das Zwiegespräch herauszunehmen. Es liegen ja hier noch erstmal zwei Sachen vor. Einmal ist es die Anfrage von dem Herrn Blum von der PDS-Fraktion, linke Liste PDS-Fraktion, an die Landesregierung zu Sendefrequenzen DT64 und zur Position der Landesregierung. Das liegt hier vor. Dazu würde ich
ihm noch bitten, irgendetwas dazu zu sagen. Dann liegt der Brief der SPD-Landtagsfraktion vom Herrn Dr. Ringsdorf vor. Und der ja nun auch in diese Sache sehr reinspielt. Ihr habt ihn ja jetzt hier vor euch, ne? Also mal so kurz, worum es geht. Also es ist sehr schön, dass es einen Jugendsender gibt, aber es wird ihn nicht mehr lange geben. Ne? Das ist auf einen Nenner gebracht.
Ja, ich möchte zu diesem SPD-Papier kurz und knapp sagen, natürlich ist die SPD hier in Mecklenburg-Vorpommern in einer etwas anderen Situation als in Brandenburg. Aber ich möchte dem Kollegen einfach sagen, es gibt das Engel im Papier, wofür die Einheit von DD64 angetreten wird. Es gibt zum Beispiel in Brandenburg den Beschluss der SPD, alles zu tun, auch in dem Ausschuss, in der Medienanstalt für ein solches Jugendprogramm, sagen wir mal, für so ein Jugendprogramm, die Stimme abzugeben. Also das, ich meine, man kann ja lamentieren, ist klar. Ja, ja. Also das sagt mir ja jeder. Das sagt mir. Ich meine, das Problem ist doch auch zu sagen.
Bitte?
Nee, aber wir sind hier in der Opposition. Das ist der entscheidende Unterschied.
Ja. Bitte?
Wenn wir als SPD nicht mal den DGB reinbekommen.
Ja, aber hier steht ja noch nicht mehr der einfache Satz, wir sind dafür. Das ist ja das Problem.
Wir sind dafür. Nur wir können als SPD direkt nicht sagen, weil wir nicht die Regierung stellen.
Was mir Herr Biedenkopf sagt, ich finde ihn ja sympathisch und ich finde das ganz gut und ich bin da nicht dafür, aber dass der das nicht offen sagt, das verstehe ich ja noch. Das ist mir klar. Ja. Das haben mir auch andere Ministerpräsidenten gesagt. Ja, die müssen natürlich auf ihre Mehrheiten und ihre Fraktionen. Warum sie es vielleicht mir sagen und irgendwie nicht, kann ich auch noch verstehen. Aber so ein Papier ist natürlich ein bisschen sehr lasch, muss ich sagen. Man kann ja zumindest sagen, die SPD unterstützt es. Ja? Oder die SPD schreibt, wir haben damit nichts am Hut. Das ist auch okay.
Kann ich mal kurz.
Aber es ist doch nichts.
Ich möchte mal kurz was dazwischen werfen, ja. Es ist so, wir haben ja die Unterschriften gesammelt, ne? Ist ja nicht so. Und unter anderem haben wir auch die Unterschrift vom OB von Schwerin. Und dieser OB von Schwerin ist natürlich der Vertreter der SPD.
Ja.
Also hat sich ja jemand der SPD schon positioniert zu diesem Thema. Und ich meine, wir wollen da jetzt mal von ausgehen, also dieses Papier, diese Anfrage an die Landesregierung und vielleicht auch, ich muss mal so sagen, es wurden ja auch gegen die CDU, vielleicht will man sagen, Vorwürfe oder was weiß ich gestellt und einige Sachen berichtet, dass man da zur Stellung auch beziehen kann, damit wir aus diesem Zwiegespräch ein wenig rauskommen und auch ein bisschen die Breite kriegen und auch der Graf von der evangelischen Jugend, evangelischen Kirche mal ein bisschen was dazu sagt. Ja.
Ich meine, ich will es nur sagen, ich will jetzt nicht die Diskussion hier dominieren, aber es hat jetzt auch keinen Sinn, jetzt hier sich Parteistandpunkte zu referieren.
Das ist richtig.
Ne? Weil das ist ganz klar, ja. Dass die CDU natürlich einen Antrag der PDS abschmettern muss, das ist doch völlig klar. Das ist jetzt nicht. Wir hatten das vor kurzem in Sachsen, da meinte die PDS auch was für uns zu tun, das ist ja okay, die stellen einen Antrag, da muss natürlich alles dagegen sein, ist ja klar. Insofern würde ich bitten über Parteigeschichten oder sowas, ja, das bringt uns nicht weiter. Ja. Also man müsste vielleicht mal referieren über die Situation der Jugendlichen einfach hier. Ja. Das ist ja das eigentliche Problem. Deshalb sage ich ja, ich bin das wirklich richtig zu verstehen, ich kämpfe jetzt gar nicht für DD64 so sehr, sondern für das Jugendprogramm. Und die Jugendlichen sollten für ihr eigenes Programm das klar kriegen, weil das gibt es nicht mehr späterhin. Wie gesagt, der Name ist nicht das Programm.
Nein, aber es ist ja Parteipolitik. Wir kommen da ja nicht drum herum.
Ja,
Rundfunk ist.
Würdet ihr bitte ans Mikro gehen, wenn ihr was sagen wollt? Ja, ist natürlich.
Mich stört diese Diskussion. Also ich gehe mal jetzt ganz von mir aus, ne? Wie ich lebe. Ich mache also morgens stehe ich auf und esse Frühstück und mache Radio an und das ist nun mal bei uns DT64, weil ich Radio Mecklenburg-Vorpommern nicht höre. Ich finde es auch irgendwo sinnlos, überall nur sein Lokalprogramm dazu machen, weil also ich lebe zwar gerne in Mecklenburg, aber deswegen kann man auch eben ein überregionales Programm hören. Ne? So, und das stört mich jetzt hier, dass das nur über Parteien diskutiert wird, dieses Thema. Es geht um mich als Hörer, was Sie auch schon gesagt haben. Ne? Und das, also mich kotzt das an. Ich kenne mich nicht aus in der Medienpolitik. Das ist mir auch ehrlich gesagt egal. Ich habe auch nicht die Zeit, mich da nur zu kümmern, welche Paragraphen es gibt und was ich dann beachten muss, damit irgendein Sender überleben kann. Ich finde, es geht um uns als Hörer, dass man die Möglichkeit hat, Radio zu hören, was einem gefällt. Ja? Und ich meine, mit der Demokratie sind ja die Möglichkeiten, das soll alles vielfältiger werden und so weiter, aber es wird so viel eingeschränkt und na, der Mensch wird nur als Konsument gesehen. Das geht hier mit den Diskussionen ja auch los, mit dem Finanziellen und so weiter. Und das finde ich irgendwo, das ist für mich zu abstrakt als einzelnen Menschen, ja? Also irgendwelche Parteien diskutieren da über mein Leben im Grunde, ne? Und das finde ich nicht gut. Standpunkt aus, wenn, wie ich das jetzt sehe, das Radio gibt es ja schon, ne? Das DT64 ja. Mit den Strukturen, das sendet ja. So, warum muss das zerstört werden? Ne? Also das ist für mich unlogisch. Ja, das Herr Krause, ich kenne nur Verkehrsminister. Achso, ja, der. Naja, jedenfalls ist das, es geht ja meistens um das Finanzielle heutzutage oder fast nur. Ne? So, und das ist doch ökonomisch, wenn da ein Sender für 5 Bundesländer oder mehr sendet. Warum diskutiert man da? Und die ganzen Politiker, das sind auch Arbeitskräfte, die ja nicht gering bezahlt werden und die Zeiten, die darauf verschwenden.
Also wir haben als Hörerinitiative ja dieses Forum einberufen, damit die, weil es uns so schien, da dieses Problem ja von den einzelnen Parteien nicht so sehr aufgenommen wurde, ja auch auf unser Bestreben hin ja auch erst so richtig, dass man mal die Meinung der Hörer von DT64 überhaupt kennt.
Und das ist doch ökonomisch, wenn da ein Sender für 5 Bundesländer oder mehr sendet. Warum diskutiert man da? Und die ganzen Politiker, das sind auch Arbeitskräfte, die ja nicht gering bezahlt werden. Und die Zeiten, die darauf verschwenden.
Also wir haben als Hörerinitiative ja dieses Forum einberufen, damit die, weil es uns so schien, da dieses Problem ja an den, von den einzelnen Parteien nicht so sehr aufgenommen wurde, ja auch auf unser Bestreben hin ja auch erst so richtig, dass man mal die Meinung der Hörer von DT64 überhaupt kennt, damit man nämlich nicht irgendwo auf einer einsamen Insel schwebt, so wie wir es im Jahre 1989 und davor hatten, dass Leute auf einsamen Inseln schwebten und nichts wussten, was die Leute unten eigentlich denken. Oder beziehungsweise nicht hören wollten. Und hier sind sie gezwungen, euch zu hören. Und dazu stehen die beiden Mikrofone und dazu sollt ihr jetzt auch aufgefordert. Hier. So, ja. Ja, Wolfram. Achso, ich muss vielleicht sagen, also von der evangelischen Kirche. Der Kraft.
Ich denke, es ist eine Frage der politischen Verantwortung. Und auf der Ebene muss es auch diskutiert werden. Es gibt aber auch eine zweite Ebene, die du jetzt gerade reinbrachtest. Die Frage der Hörer, und die ist für mich genauso wichtig. Ich möchte aber mit einer Rückfrage mal antworten und fragen, du sagst, warum entscheidet ihr Politiker über mein Radio und nehmt euch das Recht raus, ein bisschen vorwurfsvoll klang es ja, nehmt euch das Recht raus, darüber zu entscheiden. Ich könnte es sein, weil ihr oder auch, ich beziehe mich da mal mit ein, weil wir jungen Leute sie lassen, über uns zu entscheiden. Wo ist unser konkretes Engagement? Ich will einen Gedanken reinwerfen, der mir im Zusammenhang mit Radio und jungen Leuten wichtig geworden ist. Da verstehst du vielleicht auch meine Frage noch, meine Rückfrage. Wir haben uns angesehen, verschiedene Privatsender, aber nicht kommerzielle, zum Beispiel in Nürnberg, Radio Z, Radio Dreiecksland. In Hamburg sind auch Leute dabei, sowas zu machen. Sie haben es auch noch nicht geschafft, fertig zu installieren. Das ist dort so organisiert, dass sich das Radio im allermeisten jeweils finanziert aus den Mitgliedsbeiträgen der Hörer. Also da ist ein Verein gegründet und ich als Hörer dieses Senders kann dort Mitglied werden und bezahle einen gewissen Beitrag. Und erwerbe mir, also stütze finanziell nicht nur diesen Sender, sondern erwerbe mir damit auch das Recht, durch Mitgliedsversammlung direkt teilzunehmen. Am schönsten finde ich sogar die Idee, die also in Hamburg da, da ist und die verwirklicht werden soll, dass also so ein Senderhaus nicht nur eine Sendeeinrichtung ist und da sitzt Türen und dahinter sitzen irgendwelche Leute, sondern da soll ein Radiocafé stattfinden, wo also junge Leute selber mit Redakteuren, mit Journalisten und in regelmäßigen Live-Sendungen teilhaben an ihrem Sender, an ihrer Sendung, im ganz direkten persönlichen Kontakt. Also dass man auch ein bisschen sieht und mitgestalten kann, was da so abläuft. Das hat mich eben deswegen fasziniert, weil dort Sender mitunter davon leben, dass junge Leute sagen, wir wollen euch und wir finanzieren euch. Also nicht nur, ich schreibe mal irgendwo meine Unterschrift hin, das ist schön und ehrenwert und wichtig, dass es Unterschriftensammlungen gibt, das will ich gar nicht Abrede stellen, sondern ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich rede mit, ich gehe da auch selber hin und sage, Leute, was ihr macht, ist scheiße oder es gefällt mir und ich lege auch mal 5 Mark im Monat, das ist da so ungefähr der Richtsatz, in die Kasse, damit ihr weitermachen könnt. Hier haben junge Leute ihr Radio selber in die Hand genommen und ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir so ein bisschen, also wir junge Leute, diese Mentalität noch drauf haben. Radio ist eine Sache für irgendwelche Leute da oben und wenn es dann nicht mehr kommt oder auch andere Dinge, dann finde ich das schlimm und beklagenswert und ich habe da so meine Sündenböcke, denen ich das dann zuschiebe. Wäre das denn denkbar, dass es noch eine ganz andere Form von jungen Leuten in Mecklenburg-Vorpommern gibt, sich für DT64 in welcher Form auch immer ganz praktisch zu engagieren und nicht nur mit mal klatschen und mal unterschreiben. Also ich habe da, fände das toll, wenn das ginge. Will aber die Diskussion über politische Verantwortung damit nicht abwürgen.
Ja, kann ich dann vielleicht mal bitten, dass wir, weil Herr Blum sich schon so mal antrug und der Herr, ja, jetzt muss ich mal schnell nachlesen, Herr Riemann von der CDU, mal so Ihre Meinung dort mit hineinzuwerfen. Vielleicht nicht nur von der politischen Schiene, vielleicht auch von der, ich sag mal, rein menschlichen Warte her. Ja.
Von der menschlichen habe ich mich ja vorhin klar für so ein Jugendradio, egal wie es heißt, ausgesprochen. Das ist meine grundsätzliche Position. Nur ist es ja leider so, dass wir durch den Einigungsvertrag auch als Landespolitiker gefordert sind, Entscheidungen zu treffen. Und zwar sehr schnell, damit, wie gesagt, dieser Stichtag 31.12. Nicht zum schwarzen Tag wird. Und in vielen Fragen wird es ja wohl einer werden. Was meine Befindlichkeiten betrifft, ich habe das erste Mal mit dieser Initiative, die ging ja in Neubrandenburg das erste Mal so richtig los, hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, Anfang Juli Kontakt gehabt. Daraufhin entstand eigentlich die Anfrage an die Landesregierung, die kleine Anfrage. Die Fragestellung, die ich eigentlich im Kopf hatte, ist, also wie positioniert sich nun die Landesregierung? Und die Antwort, ich will nur noch mal draus zitieren, darüber hinaus ist aus Gründen des verfassungsrechtlichen Gebots der Staatsferne beim Rundfunk nicht Sache der Landesregierung über die Fortführung von Programmkonzeptionen wie von DT64 zu befinden. Verfassungsrechtlich stimmt das sicherlich. Aber es waren ja die Chefs der Staatskanzleien, die in der Beratung mit Herrn Mühlfenzel und dem Rundfunkrat die Konzeption nicht mitgetragen haben. Also so ein bisschen hinkt die Begründung, oder was heißt ein bisschen, ganz schön. Meine Position zur Lösung dieses Problems ist ganz einfach, den Antrag zu stellen. Es gibt momentan 15 für diese 2 Frequenzen hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ich will hier keine nennen, weil das wäre Werbung für die Bewerber, das werde ich nicht tun.
Hier für DT64.
Ja. Also das wäre so der erste Schritt und ich gehe mal davon aus, und jetzt fällt mir leider kein besserer ein, als der SPD-Veteran Herbert Wehner, der gesagt hat, alle, die aus dem Beratungssaal rausgehen, kommen auch wieder rein. Also die nächste Landtagssitzung wird sicherlich die Entscheidung zum Landesrundfunkausschuss bringen. Und dann wird er sicherlich auch schnell entscheiden müssen, wie er zusammengesetzt sein wird und wie er entscheidet, wird sicherlich maßgeblich davon abhängen, wie die Öffentlichkeit sich artikuliert gegenüber dem Landesrundfunkausschuss. Und er eigentlich auch die Adresse ist dann, wo die Proteste oder Befindlichkeiten hin müssen. Sicherlich wäre es schön gewesen, wenn sich die Chefs der Staatskanzleien bereits im Frühjahr geeinigt hätten. Das ist nun leider nicht so. Ich finde die Idee, die hier Wolfram Grafe geäußert hat, unheimlich interessant und ich halte das für eine Variante, das nötige Finanzvolumen, was da ist, zumindest zu einem kleinen Teil aufbringen zu können. Ich halte das für eine Variante, über die man sicherlich an alle jungen Leute, die ein solches Jugendradio wollen, appellieren muss. Bei 15 Bewerbern, DT wäre nun der 16., ist es natürlich fraglich, unter welchen Gesichtspunkten der Landesrundfunkausschuss nun seine Entscheidung fällt. Die Zusammensetzung ist im Grunde genommen so bunt durch alle gesellschaftlichen Bereiche, was erstmal die Möglichkeiten betrifft, wie dann nun gewählt wird, wird der Oktober zeigen. Dann ist eigentlich schon übersichtlich, ob DT eine Frequenz kriegt oder nicht, sage ich jetzt mal so ganz brutal. Je nachdem, wie die Zusammensetzung aussieht, wird das schon relativ übersichtlich. Vielleicht mal erstmal so weit. Zu dem Entstehen der Anfrage, zu meinen Befindlichkeiten über die Antwort, mit der ich eigentlich nie leben konnte. Naja, ich finde es halt gut, dass wir heute hier darüber reden können.
Ja, dann möchte ich den Herrn Riemann von der CDU-Fraktion mal so seine Sorgen jetzt dazu dem Thema loszuwerden. Da Sie sich ja nun eigentlich alle ja hier in der Runde für DT64 ausgesprochen hat, kann man natürlich jetzt gar keinen Vorwurf machen, ne? Nicht so richtig. Und ich meine, man muss ja natürlich, man muss natürlich jetzt sehen. Also ich meine, es sind die Vertreter hier, die sagen von sich aus, dass sie dafür sind. Aber nun steht ja die Frage, was macht man dafür? Ja, und wie hält man es mit dieser Sache? Und wie hält man es innerhalb überhaupt dieser einzelnen Organisation auch damit, ne? Weil ich meine, hier eine Antwort so, eine so, ne? Also da muss man sich natürlich jetzt schon mal im Klaren werden, wo eigentlich der Schuss hingeht bei jedem, ja? Denn die politische Einflussnahme, auch wenn sie uns vielleicht nicht so passt, wie dir jetzt auch, ja? Aber sie ist eben halt da, ne? Und über diesen Satz, der hier drin steht mit der Staatsferne, ne, kann man sich natürlich auch streiten. Ne? Das beweist der NDR, NOR, also diese ganze Geschichte. So, bitteschön.
Ich glaube, wir müssen uns hier einmischen. Und wer sich nicht einmischt, der wird auch nichts erreichen. Und ich bin schon der Meinung, dass man sicherlich nicht nur Unterschriften sammeln muss, sondern die Unterschriften müssen auch an die richtige Stelle. Die müssen nämlich in den Landesrundfunkausschuss, die müssen ran an die Vertreter der Parteien. Und ich glaube, es täte den Beteiligten und Interessenten gar nicht weh, wenn sie sich am 16. dort vorm Landtag versammeln und eben sagen, wir sind dafür, dass dieser DT64 hier in Mecklenburg-Vorpommern eine Frequenz bekommt. Und sicherlich, man muss sich artikulieren, wer nur Unterschriften sammelt und wer nicht... Wer sich
der Innenminister heraus und sagt, bitte verlassen Sie mal den Schlosspark, da wollen Sie andere Leute hin.
Das macht.
Also erstmal, wenn da ein bisschen an die Mikros ran, damit man noch was hört. Ich meine, das Klatschen hört man, ne? Aber und auch die Zwischenrufe sicherlich, ne? Aber wir wollen doch dem Herrn auch die Chance geben, da er sich ja auch für DT64 ausgesprochen hat und eine sehr wichtige Sache gesagt hat, nämlich den 16. Oktober als Entscheidungstermin. Also, sagen wir mal, aber wo es um den Landesrundfunkausschuss geht und wo natürlich die Leute, die DT64 aus welchen Gründen auch immer, und ich hoffe aus diesen Gründen, wie du sie angeführt hast, haben wollen, weil es ihr Programm ist, auch mein Programm ist, dass sie sich dort auch treffen und dafür Power machen. Wir werden die Unterschriften schon mitbringen, dafür braucht keine Sorgen haben. Wir kriegen auch noch Unterschriften zusammen, wir sammeln noch welche, wir kriegen auch aus Mecklenburg-Vorpommern welche geschickt. Wir werden schon genug Unterschriften da haben, damit wir auch auffallen.
Ja, so. Und dann werden die Unterschriften halt übergeben und dann muss am 16. steht fest, wer in diesem Landesrundfunkausschuss ist und dann müssen natürlich auch an die Gruppen herangetreten werden. Dann darf nicht nur an die Parlamentarier, denn die sind dort nicht vertreten in dem Landesrundfunkausschuss. Das muss man auch mal so deutlich sagen, es sind keine Parlamentarier dort vertreten. Es sind Vertreter von irgendwelchen Gruppierungen, relevanten Gruppierungen, ich möchte es auch nochmal so sagen. Der DGB ist dort gar nicht so schlecht vertreten. Er hat nämlich über seine Einzelgewerkschaften schon zwei Vertreter also drin.
Weniger vertreten als CDU-Mitglieder. Das
glaube ich nicht. Also, lieber Kollege, dann muss man mal auch dazu sagen, bis auf diese eine Position gab es Einigkeit zwischen allen Parteien. Und ich glaube kaum, dass die anderen Parteien dazu gestimmt hätten, wenn es dort mehr CDU-Vertreter gewesen wären, als vielleicht von anderen Gruppierungen.
Ja, weil sie weil das auch scheinheilig ist zu sagen, nee, da sind keine Parteien drin. Das stimmt doch nicht.
Sicherlich.
Sie tun so, als wäre das, da ginge die Tür auf und dann kommen die Herrschaft mit dem Heiligenschein rein und setzen sich hin.
Das ist gar nicht wahr. Gutes.
Das ist nicht das Abendmahl, sondern es ist da, was da stattfindet, das wissen Sie genauso gut wie ich. Ja, und wir lügen uns selber in die Tasche. Und wir belügen die Leute. Ja. Und wenn Sie das so weitermachen, dann schwöre ich Ihnen, werden Sie nicht lange Medienpolitik.
Das möchte ich zurückweisen, dass ich die Leute belüge.
Na, Entschuldigung, aber
sagen Sie bitte deutlich, dass bis auf Ihre Person Einigkeit bestand. Bis auf Ihre Person. Sagen Sie bitte deutlich.
Ich weiß,
alle Parteien, bis auf Ihre Person, hat dort Einigkeit bestanden.
Ja, eben.
So. Nichts anderes war die Problematik im letzten Landtag noch, bin ich dran.
Ich will ja auch gar nicht, dass der Cholesterinspiegel da so gewaltig in die Höhe geht. Nein. Das war mein allererster Satz, als ich das gesagt habe, dass ausgerechnet ich befragt werde zur Situation, es geht aber nicht um meine Person, sondern es geht um den DGB. So, und es geht um die Fragen von Arbeitnehmern dabei auch. Und es ist ja auch so, dass viele der Landesjugendring beispielsweise, weil es heute auf den Tisch bekam, hat dann erklärt, also er könne das nicht verstehen, warum Mitglied seiner, also der Landesjugendring ist ja dieses Dachgremium, warum ein Mitglied seiner Organisation konkurrieren zum Landesjugendring selber da in den Genuss erhoben wird, in den Landesrundfunkausschuss zu kommen und gleichzeitig dann ein anderer Teil ausgeschlossen wird und die Arbeitnehmer, also in der DGB-Jugend sind natürlich ganz viele Jugendliche auch, dann ausgeschlossen wird dadurch, dass diese Arbeitnehmerposition nicht erwünscht sind. Dann muss es so einfach so sehen.
Ist die GEW nicht drin über Vertreter?
Nein.
Seien Sie ehrlich.
Also Moment mal.
Seien Sie ehrlich.
Ich weiß nicht, von wem und wie Sie, woher Sie wissen, wer Mitglied einer Gewerkschaft ist. Ich weiß es nicht, wie Sie das überprüfen.
Ich bin ÖTV-Mitglied.
Das kann ja sein, Herr Kollege. Das kann ja alles sein. Ich bin auch in einem Schachverein und ich bin auch Mitglied der Verbraucherzentrale.
Das ist eine Gewerkschaft des DGB.
Nein, Sie können. Naja, Moment. Lassen Sie mich doch mal zu Ende reden. Ein Satz noch dazu. Also, Sie können nicht, weil irgendjemand Mitglied irgendeiner Gewerkschaft ist, behaupten, dass dadurch die Gewerkschaften vertreten sind. Das ist das Gleiche, als würde der Vertreter der evangelischen Kirche nicht zugelassen für den Landesrundfunkausschuss, weil irgendjemand auch zufälligerweise in der Kirche ist. Das geht nicht.
Eben. Ja. Und genau das beanspruchen wir auch für die Parteien, die da drin sind. Also ich kann nicht jemanden ausschließen, weil er Mitglied der PDS ist.
Genau, aber deshalb können Sie nicht sagen,
deshalb
können Sie nicht sagen, dass das Ganze parteilos ist und dass fernab jeder Parteipolitik ist. Und das habe ich gemeint mit der Bemerkung, lügen Sie die Leute nicht an. Es geht dabei ganz konkret auch um Parteipolitik, es geht um Machtpolitik.
Dann sagen Sie, wie viele CDU-Mitglieder dort drin sind von den 11, wo Sie zugestimmt haben.
Augenblick mal.
Nein.
Darf ich mal kurz schlichten da so ein bisschen eingreifen? Wir hatten uns ja einig, dass wir auf zwei Schienen laufen. Und wir wollen jetzt die politische, die schon relativ ausgefahren ist, nicht noch weiter benutzen, sondern wollen jetzt auch mal mehr auf den menschlichen Charakter der Sache kommen. Denn es ist klar erwiesen, dass Jugendliche, die in der, ich sage jetzt mal, Ex-DDR gelebt haben und zwischen 16 und 28 Jahre alt sind, mit der Situation noch nicht richtig fertig geworden sind. Und das steht fest. Und dass Jugendradio DT64 dazu einen Beitrag leistet, dass das sich ändert, das steht für mich außer Frage. Und ich wollte jetzt mal bitten, mal kurz den hier anwesenden Zuschauer oder Zuhörer vielmehr mal zu Wort kommen zu lassen.
Ja, ist ja geil. Es geht ja auch um uns in erster Richter als Hörer. Aber ich muss trotzdem noch mal ganz persönlich etwas dazu sagen. Ich glaube, dieses Debakel, wie sie es nannten, um diese Person, das haben ja wohl sicherlich ihre Fraktion hervorgerufen. An erster Stelle.
Beide. Also die FDP hat das durchaus
Naja, auch die FDP. Also die Regierungskoalition, nennen wir sie mal so ganz einfach. Ich glaube, dass das für mich, wenn ich mal zu meiner Person etwas sagen sollte, oder dass für mich gewisse Politiker in diesem Landesparlament schon wieder an der Realität vorbeidenken. Und das ist nämlich so. Ja? Es werden Entscheidungen getroffen über irgendwelche Fragen, aber die Leute draußen, die werden nämlich nicht gefragt. Und so geht es nämlich auch um diese ganzen Angelegenheiten von DT. Ich glaube, was der Wolfram Grafe hier gesagt hat, finde ich erstmal ganz schau, sollte sich, vielleicht kann der Chefredakteur nachher nochmal etwas zu sagen, ob es so eine Möglichkeit geben könnte. Also ich wäre sicherlich einer der Ersten mit, die dort einzahlen würden. Ja, und ich glaube sicherlich auch viele von hier, wenn es das die Möglichkeit wäre. Aber ich glaube, man sollte trotzdem sich endlich wirklich dazu positionieren. Will man denn in diesem Land, will denn die Regierung überhaupt ein Radio für Jugendliche haben, die diese Gruppe anspricht? Ich meine, sie wird zwar immer kleiner in diesem Bundesland, ne, die Ursachen wollen wir heute lieber nicht ergründen, aber will sie das überhaupt oder will sie das nicht? Ich meine, dann wird Mecklenburg-Vorpommern in ein paar Jahren ein Rentnerstaat sein. Ja? Und die andere Frage, und das sage ich mal hier so, für mich gibt es eins. Wird DT64 abgeschaltet am 31.12.? Und dazu kann ich nur alle Hörer aufrufen von DT64. Bekommt von mir kein Bundesland, schon gar nicht dieses oder irgendwem, wem das gehört, noch ein Pfennig Rundfunkgebühr. Vielleicht das noch zu sagen.
Oh, wir haben noch einen Hörer, bitte.
Ja, also erstmal ganz ruhig und schüchtern sind hier noch heute bei mir angekommen 642 Unterschriften aus Stralsund. Die würde ich hier ganz gerne übergeben.
Dankeschön.
Des Weiteren ging es hier um Befindlichkeiten der Jugendlichen. Ich bin nun vom Beruf Lehrer hier an der Schule in Schwerin und ich hatte heute Nachmittag mit Schülern ein Gespräch, das mich eigentlich wieder nahe arg bewegt hat. Nach circa 10 Minuten Gesprächsdauer kamen die Schüler dahin, wo sie hin wollten. Ich muss ja erst mal sich den Lehrer angucken, mit ihm unterhalten, ob man das auch fragen kann. Erste Frage: Nun, wann kommt die nächste Entlassungswelle für die Lehrer? Gut. Die Schüler machen sich also schon ganz offensichtlich Sorgen um das, was hier vorgeht. Und dann kamen sie noch einen Schritt weiter. Ja, und was meinen Sie denn? Wie sieht es denn aus Ende nächsten Jahres? Sollen wir noch 3 Jahre weiter oder 2 Jahre weiter in die Schule gehen? Oder sollen wir schon nach einer Lehrstelle hetzen? Und ich glaube, das alles sind Probleme, wo Jugendliche einen Sender brauchen, wo sie sich ausquatschen können. Und diese Probleme reichen ja auch weiter. Ich merke das gegenwärtig, was auch in Elternhäusern zusammenbricht, was Schüler an Identitätsverlusten haben. Und hier wurde vorhin richtig bemerkt, es gibt wenige Jugendliche, die sich noch irgendwie mit der DDR identifizieren können. Aber es gibt kaum einen Schüler, der sich überhaupt mit diesem neuen Deutschland identifizieren kann. Und dabei müssen wir helfen. Und darum sage ich auch, brauchen wir so ein Jugendradio? Und ich möchte eigentlich recht geben, sei es dahingestellt, wie es heißt.
Sagst du mal bitte, wem du recht geben willst, weil das ja auch...
Chefredakteur DT64. Wir brauchen Jugendradio, egal wie es heißt, aber ein Radio, das sich mit den Problemen der Jugend beschäftigt. Anders können wir unseren Jugendlichen nicht helfen. Und ich möchte eigentlich alle hier anwesenden Herren aus Fraktionen und sonst was bitten, doch nicht weiter lange irgendwelche politischen Probleme hier zu diskutieren oder sich gegenseitig vollzunölen, sondern vielmehr zurückzugehen in die Fraktionen. Sich dafür einzusetzen, dass DT erhalten bleibt, denn ich glaube, das haben wir heute Abend hier gemerkt, DT wird gewünscht und DT haben wir nötig.
Wenn ich einen ganz kleinen Einwurf machen darf,
ja.
Ich glaube, an einer Stelle muss ich dir widersprechen. Diese Sache mit der Identität, mit der DDR, ist in meinen Augen, und das weiß ich aus dem Bekanntenkreis und auch von vielen anderen Jugendlichen, eben doch bedeutend stärker, als es so immer mal den Anschein hat unter den Jugendlichen. Die Leute sind in der DDR aufgewachsen und die haben ein Verhältnis dazu. Und ich sehe einfach da auch wieder so einen politischen Haken bei der ganzen Sache. Es geht einfach darum, Identität unserer Leute kaputt zu machen. Und wir hier in Schwerin, wir wissen ja, was gerade auf dem Kulturgebiet läuft. Ich meine, dass die Philharmonie krachen geht, das wissen wir. Wir wissen, dass die Galerie krachen geht oder wir damit rechnen müssen, dass sie krachen gehen wird. Wir wissen es von vielen anderen Sachen und ich finde, es ist einfach doch eine Tatsache, wenn man sich früher schon darum gestritten hat, inwieweit das Sandmännchen die Kinder verblödet, ja? Dass es einfach darum geht, unseren Leuten mal klarzumachen, welche Identität wir überhaupt noch haben. Und ich finde, es geht den Politikern doch einfach nur darum, alles, was DDR war, war scheiße. Und da kann ich einfach nicht mitgehen.
So, deine Meinung jetzt noch als Hörer dazu gewesen. Jetzt möchte ich mal den Herrn von der SPD, den Herrn Beusen, bitten.
Ja, ich muss eben dazu sagen, wir müssen eben sehen,
wie die Machtverhältnisse im Lande sind. Es ist, Rundfunkpolitik ist Chefsache. Ganz entscheidend ist, was die Staatskanzlei sagt.
Bloß, warum ist es denn so, dass alles, was mit DDR zu tun hat, und dazu gehört auch DD64, ja, einfach krachen gehen muss? Das ist doch totaler Blödsinn. Die Leute, die hier heute Politik machen, sind zum Großteil hier aus der Ostzone gewesen, also aus den Ostländern. Ja. Und ausgerechnet, die finden plötzlich ganz schlagartigerweise, dass alles total miserabel war. Ich höre gerade vom Herrn Riemann, der Name ist richtig, dass er sich als erstes dafür entschuldigen muss, wie schlecht es ihm unter DDR-Verhältnissen gegangen ist. Ich finde das einfach witzig, ich finde das schlaghaft.
Ich habe mich vorgestellt.
Ja gut, vorgestellt, aber ich meine, Sie haben ja die Reaktion von uns gehört. Uns haben leider die Tempotaschentücher gefehlt, das Vergleich. Vorgeworfen wird unter Verhältnissen in der DDR, wo man uns immer klar machen will, wie schlecht uns das gegangen ist. Das ist doch totaler Blödsinn. Wir haben gelernt, mit diesen Verkrüppelungen zu leben und wir haben sehr gut damit gelebt. Und ich finde es einfach affig und idiotisch, die ganze Parteienpolitik darauf zu reduzieren, dass es jetzt alles nur bundesdeutsch gut ist. Das ist doch total Hirnverbrannt. Lasst uns doch mal ein bisschen Identität.
Nein, soweit gehe ich mit dir auch da einer Meinung. Das ist einfach eine Simplifizierung, wenn man hier jetzt nur so mit einer Identität umgehen würde. Da gehe ich mit dir voll einig. Es geht hier nur um Medienpolitik. Medienpolitik ist im Westen Deutschlands aber auch nicht eine Sache, die sehr sanft und zart gemacht wird. Das ist, also schon Adenauer hat versucht, sich einen CDU-bundesweiten Sender zu krallen. Und seinem Enkel Kohl gelingt es jetzt zum großen Teil, sich hier die Rundfunkanstalten sich untertan zu machen, gerade im Osten. Ja,
dagegen müssen wir kämpfen.
Vollkommen richtig, das haben wir auch getan. Wir haben es im Fall des NDR getan. Der Kollege vom DGB hat gesagt, möglicherweise sind da die Kräfte zu stark da gebunden gewesen, dass wir hier möglicherweise etwas den Bereich privatrechtlicher Rundfunk DT64 vernachlässigt haben. Das, die Kritik mag richtig sein. Aber da haben wir schon gesehen, mit welchem Stil hier gefochten wird. Und zwar ganz einfach von oben nach unten. Und wir haben es also wirklich nur sehr knapp geschafft, dass das Votum für den NDR ging. Ob man nun für den NDR ist oder nicht, ist ja egal. Es zeigt nur, mit welcher Machtpolitik hier regiert wird von denen, die mit einer sehr knappen Mehrheit die Macht hier im Lande haben. Und das Gleiche spiegelt sich im Privatrechtlichen wieder. Daher der möglicherweise etwas resignierende Unterton im Brief hier des Fraktionsvorsitzenden der SPD. Weil wir haben, entscheidend ist der Landesrundfunkausschuss jetzt. Aber wie gesagt, wenn es uns als Oppositionsparteien schon nicht gelingt, eine der größten Massenorganisationen, DGB, in diesen Landesrundfunkausschuss zu bekommen, dann zeigt das eben, mit welchem Kalkül, kalten Kalkül, hier von den bürgerlich-konservativen Parteien Medienpolitik gemacht wird. Da wird die Opposition, da wird Pluralität einfach draußen vorgesetzt und knallhart durchgezogen. Von daher, der Bedarf an DT64, an dem Aufarbeiten der DDR-Mentalität oder Identität, wo DT64 ein sehr positives Moment ist, eine sehr positive Institution, sowas fällt da leider flach, ist meine Befürchtung. So ist es. Für kritischen also die SPD ist für Privatfunk, gerade wenn sie sich als kritisch zeigt. Da gibt es Beispiele im Westen, wenige, aber es gibt sie. Aber ich sehe wenig Chancen dafür. Das ist, muss man ganz realistisch einfach betrachten. So groß der Bedarf da ist, es gibt keine Mehrheit dafür. Leider nicht.
Herr Beusen, warum, ich möchte mal sagen, tritt die SPD nicht konsequent für DT64 ein? Möchte ich mal so sagen. Sind Sie zufrieden? Sind Sie zufrieden mit dem NDR-Vertrag?
Nein.
Wir haben durchgekriegt, was Sie wollten.
Ja,
und
ja.
Hallo, Ballo.
Ja, okay. Also wie gesagt,
der Sender stört.
Nein. Die SPD hat da also auch ein sehr offenes Verhältnis. Also sagen wir, das ist die Geschichte, haben wir gegessen, dass wir an sich nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehen als den richtigen Rundfunk, sondern wir sind offen für das duale System. Und gerade kann man sich einen privatrechtlichen Rundfunk denken, der kritisch und sehr flexibel ist. Und flexibler als der öffentlich-rechtliche. Der, das ist sicher auch richtig, schon zum großen Teil dem Parteienproporz geopfert ist. Wir haben nicht die Mehrheiten, wir haben nicht die pluralen Mehrheiten im Landesrundfunkausschuss, der hier kritischeren ostdeutschen Sendern wirklich eine Chance gibt. Also man muss das einfach so nüchtern
einschätzen. Wenn man sich ansieht, wie Medienpolitik hier im Lande und nicht nur hier im Ostteil, sondern eben auch im Westteil, wird das knallhart betrieben. Da darf man sich nichts vormachen. Ja. Also wir können, ich weiß nicht, möglicherweise ist das sogar ein Nachteil für DT64, wenn die SPD sich voll hinterklemmt. Aber es ändert nichts am Resultat.
Herr Beusen ist...
Ja gut.
Ja, bitte, dann geh aber ans Mikro, wenn du einen Einspruch hast, ja?
Mich würde doch jetzt mal eins interessieren. Wenn die Parteien, SPD, PDS und alles, was noch dran ist, sich zusammenschließen würde, für DT sein würde,
ja,
dann ist das doch eine Kraft, an der die CDU nicht vorbeirudern kann, weil sie mich aufläuft.
Solange sie die FDP im Landtag mit auf ihrer Seite hat, leider nicht. Also wir würden es auch gerne anders machen. Rechnerisch mit Bündnis 90 und so weiter würde man da was anderes haben. Aber die sind nicht im Parlament. Leider nicht. Das sind die Resultate, mit denen wir von denen wir konfrontiert sind. Die Mehrheitsverhältnis im Parlament.
Können wir einen Augenblick machen? Augenblick mal, der Herr Grafe meldet sich hier schon eine ganze Weile. Eifrig.
Meine Rückfrage geht auf den zweiten Teil des Satzes dieser, ja, was ist das, eine Erklärung, dieses offenen Briefes. Es geht in der Entscheidung um politische Mehrheiten, steht hier zum einen. Und dann kommt, wie Sie euch bekannt sind, und der Mammon werden entscheiden gegen DT64. Und ich denke, das wäre wichtig zur Kenntnis zu nehmen, so aus meiner Sicht, dass es nicht nur politische Entscheidungen sind, sondern auch, dass die wirtschaftliche Frage ebenso. Dass wir uns für ein bestimmtes Wirtschaftssystem entschieden haben, ist natürlich auch eine politische Frage. Aber ein Sender, auch eine Zeitung oder andere Medien, können dann überlegen, wenn sie gekauft werden. Und das führt dazu, die Einschaltquoten entscheiden, wir haben das vorhin schon mal so gehört, über das Wohl und Wehe eines Senders, auch DT, dass ja wohl eine Situation entstanden ist, dass letztlich die Wirtschaft wesentlich mit darüber entscheiden kann und direkten Einfluss hat, was geht und was nicht geht. Natürlich sind das auch politische Entscheidungen, aber es muss sich finanzieren. Und wenn das Geld stimmt, wenn die Knete stimmt, dann kann ein Sender sein und wenn nicht, dann nicht. Und ich denke... Wir haben ja hier in Schwerin das Ende von der NEZ erlebt. Nun kann man auch von der NEZ halten, was man will. Auf alle Fälle war sie...
Das ist die Norddeutsche Zeitung.
Die Norddeutsche Zeitung war sie in der Printmedienlandschaft doch ein anderer Farbtupfer, der nicht unwichtig war. Viele haben das gesagt. Aber die Zeitung ging so in die wirtschaftlichen Miesen, dass der Verleger sagte, wird gestrichen. Es wird nicht verkauft. Und hier suche ich immer noch nach Wegen. Können Sie dazu noch mal was sagen, zu der wirtschaftlichen Komponente der Seite? Denn das ist ja hier auch beklagt.
Ja, der Herr Beusen wird jetzt angesprochen. Jetzt erstmal, ja.
Ja. Es ist richtig, wenn wir privatrechtlichen Rundfunk machen, dann muss ich das auch tragen. Der Öffentlich-Rechtliche hat eine Grundversorgung, von daher kriegt er Gebühren, also einen Grundversorgungsauftrag. Der Privatrechtliche müsste sich um ein Finanzierungsmodell bemühen, wo er das aus der Wirtschaft bekommt. Nur, was hier jetzt mit Mammon gemeint ist, ist natürlich schon die Vorentscheidung, nämlich um jetzt Geld zu bekommen, um Träger zu bekommen, das ist auch schon vorher angeklungen, muss ich Frequenzen haben. Ich muss sagen, also die und die Frequenzen kriege ich und dann springt die Wirtschaft drauf an. Das ist eben das und hier eben schon im Vorfeld der wirtschaftlichen Aktivitäten ist die politische Entscheidung der Frequenzvergabe. Und da hapert es eben, das ist der Landesrundfunkausschuss und da ist die Pluralität, sage ich jetzt, behaupte ich jetzt mal, sehr frei von der Leber, die Pluralität ist da so nicht gegeben, dass hier solche Sender auch wirklich eine reelle Chance haben. Und das ist eben, DT64 muss eine Frequenz kriegen und dann ein adäquates Konzept, da bin ich aber gar nicht bange, dass das nicht auf die Beine zu stellen ist, dann springt die Wirtschaft auch an. Ja.
Ein übrigens sogar konservativer alter Westdeutscher Zeitungmacher sagte, dass es also nicht nur eine politische Entscheidung wäre, sondern die ganze Medienlandschaft wäre letztendlich nichts anderes als die Freiheit von 200 reichen Männern, ihre Meinung zu sagen. Mehr nicht.
Leider ist ein sehr hoher Konzentrationsgrad in der Medienlandschaft. Da ist was dran. Man muss die Meinung so nicht, weil sie einen kleinen Hauch von Verschwörungstheorie hat, nicht unbedingt teilen, aber es ist leider was dran. Ja.
Also ich wollte auch nochmal die erste Bemerkung zu dieser Identitätsgeschichte. Also auch jetzt, wenn man diese Zeiten sieht,
und sich dann überlegt, was, wenn man in 10 Jahren nochmal zurückguckt und alles, was dann übrig geblieben ist aus der DDR und aus der jetzigen Zeit, ist dann super, also die Zeitung super, dann finde ich das auch sehr erschreckend. Aber das ist, ja, das weiß ich nicht. Also, das fände ich, das finde ich auch, das habe ich große und riesengroße Angst vor. Deshalb müssten unser Denken eigentlich auch in die Richtung gehen, wie kriegt man sowas wie DT64 oder Jugendradio rüber. Und der eine Ansatzpunkt war ja nun so die Frage, dass auch ich meinte mit Höreraktien zum Beispiel oder Höreranteilen. Also ich sage immer ja, das ist aber für immer so für so einen Gewerkschafter auch mal ein leises Ja, weil das Problem ist ja auch, dass man dann, ich sag mal, die Verantwortlichen aus ihrer Verantwortung entlässt. Also verantwortlich, dass sowas gesichert wird und Jugendradio gemacht wird, müsste normalerweise der Staat sein. Das ist so. Öffentlich-rechtlich müsste das eigentlich abgedeckt werden. Für meine Begriffe gehört es zur Grundversorgung. So, jetzt sollen also diejenigen das auch wieder selber bezahlen. Also Bedürfnisse, die vorhanden sind, die Grundbedürfnisse sind, müssen wieder bezahlt werden. Das finde ich eigentlich nicht gut. Eigentlich. Aber wenn es dann der letzte Weg ist, dann soll es der auch sein. Ich möchte noch einen zweiten aufzeigen. Also alle privaten Sender sind verpflichtet, auch Schienen für Hörerbeteiligung offen zu lassen. Und da wäre es vielleicht möglich, einen Dreh zu finden, wie man denn dieses Hörerradio so gestaltet, dass das die Schiene DT64 ist. Das gibt es ja, Modell offene Kanal in Hamburg. Ja, also wenn man so ein privat funktionierendes mit Hörerbeteiligung sieht, dann ist das natürlich das Radio okay in Hamburg. Aber kann man sich auch hinstellen und sagen, das ist völlig kommerzialisiert mittlerweile. Da hast du von Hörerbeteiligung eigentlich gar nichts mehr, sondern du hast nur noch den Otto, von sagenhaften Otto-Versand, der da sein Geld reinsteckt und dann richtig abzockt. So, also wäre dann die Frage nochmal zu überlegen, wie kriegt man gesichert, dass es ein Jugendradio gibt über diese Hörerschiene zum Beispiel. Das wäre ein zweiter Ausweg, den ich jetzt momentan nur sehe. Ja? Wir sitzen ja hier und versuchen, Möglichkeiten zu finden. So, und die dritte Möglichkeit wäre dann, es wird in Mecklenburg-Vorpommern 2 Frequenzen geben. Und die erste wird relativ zeitig vergeben, weil man davon ausgeht, also ich gehe mal davon aus, dass sie nicht beide gleichzeitig vergeben werden. Das wäre ungewöhnlich. Auch hier wäre das eine Novität innerhalb der bundesdeutschen Medienlandschaft. Aber dafür ist Mecklenburg-Vorpommern ja mittlerweile berühmt, dass sie einzigartige Dinge leisten. Also ich denke, dass eine zweite Frequenz später vergeben wird und dass man da von Seiten der Parteien, aber auch von Seiten der Organisationen darauf wirkt, dass das möglicherweise die Jugendschiene ist, die dann läuft. Weil dann haben wir eben den Öffentlich-Rechtlichen abgedeckt und dann haben wir den Privatfunk abgedeckt. So, und dann ist die Frage, kriegen wir das, weil es wird nicht mehr so eine lukrative Frequenz sein, das ist ganz klar, weil man das normalerweise die erste Frequenz überlebt, also die ja zuerst auf den Äther geht, die macht sich bezahlt. Das ist in der Vergangenheit auch immer so gewesen. So, und die zweite Frequenz wird sich für Mecklenburg-Vorpommern nicht rentieren. Das sind, also wir haben 2 Millionen im Schnitt Einwohner, da bleibt mir viel über. Also was man abzocken kann. Also von daher werden sich da nicht so viele drauf bewerben. Da wäre eine Chance. Ich sag's mal so, ne?
Da darf es aber nicht später vergeben werden. Der 31. ist.
Nun hat ja auch keiner was dagegen, wenn DT64 die erste Frequenz bekommt, ne?
Aber das ist klar.
Also jetzt mal rein. Die Frage kann auch nur sein, wirklich, weil Privatfrequenzen werden politisch vergeben. Ich kenne das von Berlin aus. Und da muss ich übrigens sagen, die Sache läuft ziemlich seriös da ab im Kabelrat. Man macht sich da wirklich viele Gedanken. Man weiß, man gibt, damals war das so, zum Beispiel das Berliner Modell war so, dass man dem Herrn Schamoni über die Betonmafia und so weiter gestützt zusammen gesagt hat, die kriegen Radio 100,6. Und dann sagte man zum Ausgleich, kriegt ein linksalternatives Radio wie Radio 100 die Frequenzen. Also man bemüht sich wirklich um eine Pluralität, da sehe ich immer das Berliner Modell. Die Frage ist nur bei, wenn ich beobachte, was hier überhaupt stattfindet in dem Ostteil Deutschlands, ob man, sagen wir mal, in Mecklenburg-Vorpommern überhaupt diskutiert, welche Programme, wie immer, man kommt auf dasselbe hinaus, was wird denn überhaupt gebraucht? Ich weiß nicht, was Sie so sagen mit diesem NDR-Vertrag, weil man ja, Föderalisierung heißt ja unter anderem, deshalb föderalisiert man ja, ich verstehe das dahinter, warum sollen die Bayern sich ein Programm von Norddeutschland machen lassen, das können sie alleine. Warum soll Mecklenburg-Vorpommern im Prinzip ein Programm aus Sachsen kriegen, da sollen ja die Leute drin vorkommen, da soll Lokalkolorit und alles sowas stattfinden. Frage ist schon, gut, dann kann man sagen, der Norden eint da sozusagen mit dem NDR und mit dem Mecklenburg-Vorpommern und sowas. Die Frage, würde ich ganz ehrlich sagen, was erwartet der Mecklenburg-Vorpommern vom NDR? Also es wird dann mitbedient oder sowas. Man kann sagen, okay, der Norden und Mecklenburg-Vorpommern. Aber eins vergisst dann wieder die Politik, weil von Sachsen bis Rostock haben die Leute irgendwann mal 50 Jahre, 45 Jahre DDR-Sozialisation hinter sich. Also das eint auch irgendwo, ja? Was man vielleicht bei sowas mit bedenken muss, das wird ja hier mal angesprochen und sowas. Ne? Und die Frage wird sein in Mecklenburg-Vorpommern, was wird abgedeckt durch den Norddeutschen Rundfunk dann? Da wird kein Jugendprogramm dabei, sage ich Ihnen gleich. Da brauchen Sie gar keine falschen Illusionen hier haben oder sowas. Ja? Und dann muss man sagen, was muss man dann eigentlich, wenn man wirklich klug politisch ist, was muss man denn noch abdecken an Bedürfnissen über den Privatfunk? Ja, das wird hier die Frage sein. Ne? Und da denke ich schon, da muss man wirklich durch solche Aktionen, durch solche Unterschriftensammlungen, durch die Öffentlichkeit, und sie präsentieren ja auch die Öffentlichkeit, nachweisen bei der Entscheidungsfindung, ja, was wird denn bisher nicht abgedeckt? Und ich sage Ihnen immer wieder, das vom Rock'n'Roll bis zu dem, was wir machen bei DD64, wird hier nicht mehr stattfinden und auch nicht abgedeckt werden. Das ist das Problem. Und nicht mit der zweiten Frequenz, sondern ab 1. Januar schon nicht mehr. Ne? Und deshalb kann man, sage ich, Öffentlichkeit muss da einwirken und sagen, deshalb, ich kann nicht über die Zusammensetzung dieser Landesmedienanstalt oder so, ich weiß es nicht, wie da intern jetzt sozusagen die Kräfte verhindert sind, bloß das sind die Ansprechpartner letztendlich, gut, wir wissen genau, die Parteien stehen dahinter, ist ganz klar oder sowas, ja. Dort das deutlich zu machen, dass man im Prinzip über eine Mediendiskussion, die man hier führen muss, permanent eigentlich. Weil dasselbe haben die Genossen der SPD in Brandenburg erzählt. Ach, daran haben wir gar nicht gedacht mit dem Privatfunk und DD64. Weil die kämpfen immer noch um diesen öffentlich-rechtlichen Programme. Genauso ist es ja in jedem Land, weil man besetzt von der Politik zuerst das Fernsehen, dann die öffentlich-rechtlichen Anstalten und privat werden wir dann mal sehen, was noch so ist. Ne? Und genau in dieses Loch fallen wir nämlich.
Ja, dann können wir vielleicht mal zu den Hörern wiederkommen. Meinungsbildung der Hörer. Ja, der fängt an.
Na gut, also mich würde noch einmal ganz konkret interessieren, von den anderen habe ich es ja schon gehört, aber von dem Herrn Riemann nur noch nicht, weil wir ja auch zwischendurch mal emotional unterbrochen wurden. Mich würde mal ganz persönlich interessieren, da Sie heute Vertreter der CDU-Fraktion sind, wie steht denn nun die CDU-Fraktion zu DT64. Ich meine, entsprechend der kleinen Anfrage unseres Abgeordneten schließe ich ja mal, etwas Positives aus. Und mich würde mal interessieren, und das ist ja sicherlich den ehemaligen DDR-Bürgern oftmals noch gar nicht so bewusst, die Frage, auch wenn wir heute für DT64 hier sitzen, aber die DDR-Identität hat ja auch noch etwas Weiteres. Ich gehe mal von den anderen Rundfunkstationen aus. Ich gehe mal von 1199 aus, was ja auch unser ist. Und ich gehe vom DFF aus, für die ja am 31.12. auch Schluss ist. Also das würde mich wirklich mal interessieren. Wie steht denn nun die CDU dafür, dazu in unserem Land Mecklenburg-Vorpommern? Ja, sicherlich. Ich weiß nicht, ob man sich darüber überhaupt schon mal unterhalten hat. Zweifelig.
Ja, wollen wir Ihnen aber das, auch wenn wir uns eigentlich, das muss ich mal so sagen, geeinigt hatten, ja mehr so die politische Schiene zu verlassen, wollen wir trotzdem natürlich trotzdem Herrn Riemann die Gelegenheit geben, sich dazu zu äußern. Ne? Vielleicht ist noch was dazu gleich?
Ja, ich bin vorhin an der einen Stelle Wut in Brand rausgerannt. Ich frage mich, wie weit ist unsere Demokratie, ich höre die heute Abend schon wieder, das zu entscheiden ist Chefsache, Ja, wie kommt es denn nun, dass in einer Demokratie ein einzelner Chef hier irgendetwas für mich entscheidet, mir schon wieder wie 40, also nicht von mir 40 Jahre, aber den Fehler will ich nicht machen, aber wie 40 Jahre zuvor in diesem Lande ja wohl oftmals geschehen, auch nicht immer, mir schon wieder Entscheidungen abnimmt. Und zum Zweiten, vorhin klang auch an, dass wieder diese eine ominöse Stimme, vielleicht an Herrn Riemann, ganz konkret die Frage, könnte er hat sich ja für DT hier ausgesprochen, er persönlich, ob er uns nicht diese eine Stimme für DT geschaffen hat?
Herr Riemann, darf ich noch einen Augenblick um Geduld bitten, die Dame dort?
Erzählt dann die Fraktionsdisziplin.
Wenn es mir gestattet ist, möchte ich auch ein paar Worte sagen. Ich gehöre, wie Sie sehen, leider nicht mehr zu Ihrer Generation, aber ich bin grundsätzlich Hörer des DT64 gewesen. Und eigentlich muss ich sagen, für mein Empfinden geht es hier viel zu lasch zu. Ich weiß gar nicht, haben Sie überhaupt kein Feuer? Warum? Uns ist doch schon, ich möchte mal da anknüpfen, wo der junge Freund gesagt hat, wo haben wir unsere Identität? Wer sind wir denn? Sind wir nur ein Unrechtsstaat? Nur alles ist Unrecht, was wir gemacht haben? Ich habe das nicht alles als Unrecht empfunden. Ich habe in der letzten Woche, wie vor dem Zusammenschluss, ein Gedicht ans Neue Deutschland geschrieben mit dem letzten Vers. An meinem Herzen hängt eine schwarze Fahne. Deutschland, einig Vaterland. Wo lege ich die Rose hin, wenn es vollzogen ist? So ist mir noch zumute. Was sind wir denn? Wer sind wir denn? Alles ziehen sie uns unterm Hintern weg. Bevor wir es merken, ist es alles schon privatisiert. Warum? Und in diesem offenen Brief steht, mir sind die Hände gebunden. Gut, mir sind die Hände gebunden, aber ich kann reden und ich kann schreien und es tue ich, bis die Wände wackeln. Das geht doch nicht. Schon genommen wird, wenn wir nicht dagegen ankommen. Aber dann wollen wir doch wenigstens nicht still sein. Wer am Ertrinken ist, wenn der nicht schreit, dann kann ihm niemand helfen. Aber wenn er schreit, kann ihm vielleicht jemand helfen. Und das müssen wir unsere Identität und wir als Bürger der DDR, das sind wir doch, ich bin es jedenfalls. Wir müssen doch den auf uns aufmerksam machen, dass wir das nicht wollen, wenn sie das auch mit uns machen und wir uns nicht wehren können. Ich meine, ich habe das mal so gehört, nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. Und ich...
Augenblick mal, ja. Wir wollen dem Herrn Riemann jetzt hier ja die Gelegenheit geben, auch hier mal dazu, Stellung zu nehmen. Ich muss euch sagen, auch wenn das mit der Identität alles sich nicht nur auf DT64 sicherlich bezieht, sondern auch weiterhin große Formen, sind wir heute zusammengekommen, um uns einen Kopf zu machen, wie dieser Sender erhalten werden kann. Wie wir, ich sag mal, dieses Stück Aufarbeitung, auch dieses Stück Geschichte, und auch das, was wir brauchen, eben halt das Programm, ich sage wieder, das Programm von DT64, nicht den Namen, wie wir das erhalten können für uns.
Das ist die Grundfrage dazu.
Ja, das ist die Grundfrage und auf die möchten wir auch immer wieder zurückkommen, auf diese Frage.
Ja. Also, ich möchte erstmal sagen, nicht alles, was in der DDR war, war scheiße. Ich habe auch mein Studium hier abgeschlossen und ich habe es erfolgreich trotz Ausschmiss, aber erst nach einer Ministerratseingabe. Das muss ich auch dazu sagen. Ich war draußen.
Gib mir doch mal ein Taschentuch.
Ey, Kollege, wer das nicht erlebt hat, sicherlich haben das nicht viele erlebt, muss auch nicht sein.
Muss auch nicht sein. Das sollte man auch nicht jedem zumuten. Aber ich glaube, wir waren die Ersten hier im Land, die sich für einen eigenständigen Rundfunk ausgesprochen haben. Also ein Programm, was hier gemacht wird, was nicht in Hamburg gemacht wird. Auch das ist, damit sind wir nicht durchgekommen. Muss man auch sagen, es ist nun mal eine parlamentarische Demokratie und da entscheiden nun mal Mehrheiten. Das ist sicherlich so. Und das ist auch sicherlich gut so, denn ich glaube, wer der Stasi nachtrauert oder der führenden Rolle nachtrauert, der hat vielleicht das, die 40-Jährige doch noch nicht so begriffen, die 40-Jährige Geschichte. Das sollte man, bitte nicht vergleichen. Hatte die Volkskammer je die Möglichkeit, die Stasi zu kontrollieren? Dann antworten Sie mir bitte darauf. Hatte die Möglichkeit? Das Parlament hat es
jetzt. Augenblick mal. Also wir wollen jetzt nicht in Stasi-Diskussionen verfallen.
Gut.
Ja, also wir wollen ja wohl versuchen, bei diesem Thema zu bleiben, ja? Klar ist, dass das Thema Stasi und so weiter die Mentalität anschlägt. Das ist ganz klar. Es ist auch wieder ein Beweis dafür, dass es diese Mentalität noch gibt. Mal davon abgesehen.
Wir haben ja hier schon festgestellt, dass der Landesrundfunkausschuss entscheiden wird über die zwei Frequenzen, die zu vergeben sind. Und ich sage es hier auch deutlich, ich werde mich in der Fraktion dafür einsetzen, dass die Vertreter der Gruppen, die vielleicht uns näher stehen, sich dafür auch artikulieren. Und ob ich eine Mehrheit finde in einer Fraktion, das kann ich natürlich nicht versprechen.
Nein.
Also bitte unterstellt mir doch nicht was, was so nicht irgendwo stehen bleiben kann.
Nee, also, ich möchte euch noch was sagen. Also was ich jetzt irgendwie so das skandalisiert auf Herrn Riemer, also der hat es nicht nötig, dass ich jetzt in Schutz nehme, darum geht es gar nicht. Aber ich muss einfach mal sagen, er hat die Courage besessen, hier zu kommen als Regierungspartei. Ich muss mich einfach mal so sagen. Weil ich bin ja nun öfter in solchen Angelegenheiten unterwegs und werde ja sehr oft eingeladen. In Dresden gab es eine öffentliche Anhörung, da hat die Regierungspartei gefehlt. Das muss man einfach mal so sagen. Also insofern würde ich es unfair finden, jetzt bestimmte, sicherlich politische Diskrepanzen hier natürlich aus Parteienlagern kommen und sowas, das dann den Herrn Riemer jetzt hier abzumachen. Würde ich bitte darum, dass man da fair bleibt oder sowas. Weil er kann es ja nicht weiter sagen, als dass für seine Person, er kann natürlich weder für die Fraktion sprechen, noch für sonst jemand,
noch für den
Ausschuss. Seine Person sagen, dass er das okay findet, dass hier ein Jugendsender sein soll. Ne? Also wirklich bitte das irgendwie zu trennen, weil sonst geht die Sache hier auch in so eine Richtung, muss ich sagen, die mir nicht passt.
Wollen wir mal davon ausgehen, es ging ja auch darum, dass der Herr Riemann konkret um seine Meinung gefragt wurde und um seine Stimme gebeten wurde in der Angelegenheit DT64. Und ich finde es gut, wenn er dazu seine Stellung bezieht, und ich finde auch gut, wenn er sagt, er wird uns da unterstützen. Wir werden an den Taten messen. Das ist klar, dessen dürfen sich gewiss sein. Ne? So, vielleicht machen wir mal hier eine Hörerin.
Ich gehöre auch zu den Jugendlichen, die den Sender DT64 hören. Ich möchte auch nicht zu denen gehören, die nur ihre Unterschrift abgeben, sondern auch zu denen, die sich hier lautstark artikulieren. Und vor allen Dingen möchte ich mal sagen, ich sitze jetzt hier seit circa 20 Uhr und ich habe das dumme Gefühl für mich als ganz einfachen Zuhörer, dass hier zwar für DT64 gesprochen wird, aber im Grunde genommen doch überhaupt nicht gedacht wird, wir machen da wirklich was. Dass da einfach gesagt wird, das ist so, man könnte das nehmen, aber ich denke, dass hier die Leute rausgehen und sagen, nun haben wir da was gesagt, nun kann hinterher keiner sagen, wir haben nichts dafür getan und jetzt gehen wir raus und suchen uns das nächste Thema. Und das Gefühl habe ich hier ganz einfach und das muss ich mal loswerden, also als einfacher Zuhörer hier.
Wir haben doch den 16. Oktober mehrmals als Termin gehört. Nun würde mich mal interessieren, wann beginnen die Landtagssitzungen, beziehungsweise wann könnten wir uns denn an diesen 16. Oktober, der meines Erachtens ein Mittwoch sein müsste, mal irgendwie vor diesem schönen Schloss versammeln, um unsere Meinung dort gegenüber den Abgeordneten, die ja dann über den Landesrundfunkbeirat befinden, also gegenüber diesen Herren und Damen natürlich, unsere Meinung zu kunden und so auch unseren Druck geltend machen.
10 Uhr.
Gut, danke. 10 Uhr kann ich leider nicht, da warten meine Schüler auf mich. Ich schlage hier ganz konkret vor, bis wann verhandeln wir so oder so.
Bringen wir auf die Klasse.
Es kann auch, es kann auch. auch erst am Donnerstag verhandelt werden. Also die Tagesordnung liegt noch nicht fest. Aber das könnte man ja hierher übermitteln, nicht? Das dürfte ja kein Problem sein.
Vielleicht darf ich noch was dazu sagen, weil es wird oftmals immer gesagt, naja, mit Unterschriften sammeln, das ist immer so eine Sache, naja, mehr kann man nicht tun. Ich kann nur, wie gesagt, ich kann doch als Sender nicht versuchen, das alles zu organisieren oder sowas. Deshalb sagen wir, haben unser Programm, wir machen das mit 60 Leuten, früher waren das 140 und ich glaube ohne Abstriche. Das heißt, die Leute rotieren rund um die Uhr da zurzeit. Ich will nur eins sagen. Diese Unterschriftensammlung und das überall im Osten, von Thüringen bis nach Mecklenburg-Vorpommern, ja, dass dort solche Aktionen stattfinden, das hat uns sehr wohl genützt, weil bei der gesamten Mediendiskussion, das habe ich ja vorhin schon gesagt, da geht es ums Fernsehen, da geht es ums öffentlich-rechtliche, dann geht es ums Private und dann geht es irgendwo, weil ich muss es immer wieder feststellen, Jugend hat wenig Lobby in der Politik, offenbar, man beklagt es zwar jetzt immer, sowas, ja, sind wir ganz außen und durch solche Geschichten und die Presse ist massiv eingestiegen. Vielleicht habt ihr hier nur ein, zwei Zeitungen in Mecklenburg-Vorpommern, die man jetzt so liest oder sowas, ja. Ich kriege den Pressespiegel jeden Tag. Das heißt, flächendeckend sind überall wichtige Zeitungen eingestiegen, von Cottbus über Dresden, von Halle bis hierher. Das heißt, dieses Thema wird problematisiert. Es kommt auf der Tagesordnung. Wir kommen von ganz außen irgendwo ins Zentrum. Das war ja schon oftmals so und wir hatten ja Angst und deshalb haben wir dieses Hörspiel am 13. gemacht, dass man so sang- und klanglos aus der Diskussion kommt. Das heißt, und das ist wichtig, das ist das, was ich in der Öffentlichkeit arbeite, auch verstehe, die einzelne Unterschrift, um es mal ähnlich zu sagen, ist gar nicht so sehr das Problem, nur wichtig, dass diese Unterschriftensammlungen stattfinden. Versteht ihr das, was ich meine? Weil da steigt Öffentlichkeit ein und das ist wirklich, das muss man sagen, in der DDR sehr unterentwickelt gewesen, der Begriff der Öffentlichkeit, überhaupt Öffentlichkeit fand gar nicht so sehr statt, muss man manchmal so sagen. Und man ist ungeübt, mit der Öffentlichkeit jetzt umzugehen, ja? Und zur Öffentlichkeit heißt, dass andere Medien da einsteigen. Und insofern ist das total wichtig, wenn da lautstark artikuliert wird, wir wollen ein Jugendprogramm, wir wollen hier Rock'n'Roll und wir wollen unsere Stimme haben. Ja? Das ist total wichtig, weil es klingt immer so beschwichtigend, na sammelt doch mal Unterschriften, ja, oder sowas. Man fühlt sich da ein bisschen ohnmächtig. Oder so. Aber ich habe versucht, jetzt mal diesen Zusammenhang herzustellen. Das ist total wichtig. Ich meine, nach diesem Freitag ist entstanden, vielleicht kriegt ihr das gar nicht so mit, es gibt diesen Club in Chemnitz, es ist ein Verein, eingetragener Verein. Man kann hier auch einen Verein zur Förderung eines Jugendradios oder was gründen und sowas. Wir sind dabei nachzudenken über eine Konstruktion, wie man über so einen Dachverband da auch in diese Konstruktion was reinbekommt. Das heißt, ich will es nicht ausdiskutieren über so ein Abo-Radio, kann man alles spekulieren mit Volksarten, wir haben alles durch oder was. Muss es nicht sein. Es geht darum, dass sozusagen die gesellschaftliche Repräsentanz drin ist mit in der ganzen GmbH, die ja entstehen wird. In Dresden treffen sich um 10 Uhr in der Friedrichstraße diese bekannte Adresse, die Initiative, die abgespeichert ist von Chemnitz, sozusagen am Sonnabend alle möglichen Leute, Initiativen aus dem gesamten Land, die dort wiederum bestimmte Aktionen beschließen werden. Ja? Es geht immer ein bisschen um Fantasie auch. Das ist in Dresden. Zur gleichen Zeit heute wir hatten einen Spot in Erfurt, das gleiche statt. Also ich kann wirklich, es wird für uns jetzt ein Problem, weil ich im Prinzip am Tag zu 5 solchen Veranstaltungen fahren könnte. Man kann sich einfach nicht verteilen. Und das ist das Wichtige. Und das Wichtige ist, dass ich bei den Interviews, die ich überall gebe, sagen kann, guckt, da passiert das in dem Land. Wenn nichts passieren würde, wenn die Leute nicht die Unterschriften sammeln würden oder sowas, ja, kann man das nicht sagen. Da passiert auch nichts. Das ist der Zusammenhang mit der Öffentlichkeit. Ja? Und es ist okay, da hier ist ein konkretes Datum, da am 16. Oktober. Und das sind ja die Leute, die überhaupt befinden werden, ob wir eine Frequenz bekommen oder nicht. Dem muss man das vielleicht sagen. Und natürlich hat ein akzeptiertes Programm, also eins, was sozusagen das Bedürfnis von vornherein schon klarstellen kann, dass man so einen Sender oder sein Programm haben will, vielleicht mehr Chancen als eins, was auch nur wieder das machen wird, was man vom NDR auch bekommt. Ja, das sind so die Spielregeln, aber die sollte man auch nicht unterschätzen.
Vielleicht könnte man ja, weil wir ja nur die Landtagsfraktion hier haben, könnte man die Landtagsfraktion ja bitten, wenn sie die Tagesordnung, die wird ja verlesen und so weiter, auf der Landtagssitzung vielleicht so einzurichten, dass man sich auch mal artikulieren kann. Das heißt, dass man das entweder nicht zum Ende der Sitzung um 23 Uhr macht, ne, wenn man 3 Liter heißen Tee trinken muss, denn es wird ja mehr kälter abends, sondern dass man das vielleicht auch mal so macht, dass es zu einer Zeit ist, wo die Leute können, wo die Leute auch die Möglichkeit haben, sich zu artikulieren, nicht nur durch ihre Unterschrift, sondern durch ihr Dasein, durch ihr einfaches, leibliches Dasein und ihre Worte.
Um wie viel Uhr? Das kann im Ältestenrat festgelegt werden.
Ja, na, wenn die Fraktionen hier sind, dann kann der Antrag ja bequem eingebracht werden. Ne? Man kann sich ja hier im Vornherein schon ein bisschen einig werden.
Im Ältestenrat wird die Tagesordnung festgelegt.
Das ist doch wunderbar.
Ja. Und auch die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte. Also ich vermute, viele werden arbeiten oder zur Schule gehen. Ich sage mal, 16 Uhr oder so wäre vielleicht eine günstige Zeit.
17 Uhr. Es hängt ja auch damit zusammen, dass gerade Jugendliche natürlich auch vormittags an Zeiten gebunden sind. Ne? Ich meine, es gibt ja viele ältere Leute, die dann auch nachmittags oder vormittags Zeit hätten, aber
ich hätte ja das noch nicht.
Ja, Herr Blum fragt.
Es gibt ja nun 66 Abgeordnete, zwei sind heute hier. Also ich habe unterschrieben, wenn man die Abgeordneten aufsucht, vor der Landtagssitzung und sie um die Unterschrift bittet. Kann man ja auch machen.
Ich unterschreibe auch noch.
Bitte, bitte, das kann ich sofort erledigen. Das war nicht das Problem.
Sag nochmal, wer jetzt unterschreibt.
Ja, jetzt, also ich muss das jetzt nochmal sagen, weil, Augenblick mal, weil das ja jetzt auch mitgeschnitten wird, der Herr Riemann von der CDU-Fraktion unterschreibt jetzt die Liste. Damit ist es Frequenz. Öffentlich. Für Frequenz für DT64.
Um es mit den Worten Ihres Parteivorsitzenden zu sagen, eine historische Minute.
Der Mann, der der Geschichte redet.
Vielleicht ist er dann ja auch so
Augenblick mal, vom DGB, ich muss das immer ein bisschen dazu sagen, ja.
Vielleicht ist er dann auch so volksverbunden und stellt dann die entsprechenden Gästekarten auch zur Verfügung und erklärt sich hier bereit, was weiß ich, eine Anzahl von 50 oder was Gästekarten für den Landtag zu organisieren.
Die sind öffentlich, die Sitzungen.
Ja, aber keine Gästekarten. Nicht mehr, ja gut, ranzukommen ist immer schwieriger.
Aber wir kommen, das
versprechen. Ja. Aber das, ich wollte auch nochmal bei dem Gefühl, das ist natürlich sehr stark immer so, dass man das Gefühl entwickelt kann, jetzt reden da irgendwelche Cracks über irgendwelche Politik und dann gehen die nach Hause und morgen reden sie über Nudelauflauf oder irgendwie ein anderes politisches Thema. Also ich möchte nochmal für zumindest für die Gewerkschaften nochmal formulieren, dass das schon bei uns eine große Rolle momentan spielt. Also wir haben es auch jetzt so geeinigt, dass wir die Leute, die Medienpolitik machen, jetzt Kontakt aufnehmen mit DT64. Wir treffen uns halt nächste Woche und versuchen da nochmal zumindest eine Diskussionsebene zu kriegen, weil das wichtig auch für uns ist vom Thema. Das Zweite ist, dass ich das... dazu kann ich nur aufrufen. Ich kann nur dazu aufrufen, dass man, wenn man also tatsächlich in der Ausbildung oder im Betrieb ist, dass man die Gewerkschaften da auch in den Betrieben mobilisiert, da diese Frage auch diskutiert und auch die DGB-Jugend, die hier in Schwerin durch den Ingo Schlüter, der ja auch relativ bekannt ist, dadurch, dass er viel Mucke gemacht hat früher und auch mit diesem Thema sich sehr stark identifiziert, auch unterstützt und mit ihm Kontakt aufnimmt und die DGB-Jugend da in die Verantwortung nimmt. Dazu kann ich, wie gesagt, nur aufrufen. Das läuft nicht so, dass das einfach verordnet wird, sondern das muss schon dann von euch auskommen. Diese zwei Sachen wollte ich nochmal anmerken, um zu zeigen, dass das für uns nicht irgendwie so ein, wo ist sie denn? Ach da. Und so ein Abhakthema ist.
Ja, der Hörer hat das Wort, genau.
Danke, ja. Vielleicht ein paar Worte, wenn ich hier so in die Runde schaue und ich sitze auch seit 20 Uhr jetzt hier, fällt mir im Prinzip eine Zeile von ein Titel von Herbert Grönemeyer ein. Hört auf mit der Laberei, ich sage das mal so. Im Prinzip finde ich das beschämend, dass jetzt erst darüber nachgedacht wird, über die Existenz von DT64. Vor einem Jahr, man möge sich erinnern, einige waren dabei, haben wir dasselbe Problem gehabt. Wir haben in diesem Raum einen Club gehabt und DT stand auf dem Markt, nicht weit. Abends haben sie eingeladen, DT war hier. Wir haben große Unterschriftensammlungen gemacht, Gas hat da abgeschaltet. Wir waren nachts, waren auch Typen dabei, nachts um 3, das war wie American Way of Life, mit DT, da großes Kompliment an deine Leute, live in meinen Sender gegangen. Jugendclub Clean. Bisschen Werbung, existiert nicht mehr. Im Prinzip, und ich sagte es eingangs, finde ich es beschämend, dass jetzt erst nachgedacht wird, dass darüber jetzt gedacht wird. Also im Prinzip haben sich die Fraktionen, die Parteien, ob nur PDS, CDU, ich will da niemanden erwähnen, keine Gedanken darüber gemacht. Keine Gedanken darüber gemacht. Und der 31.12. ist nicht mehr lang. Und wie lange Politiker denken heutzutage, wissen wir. Also diesen Vorwurf muss ich jeden machen. Und ich vertrete mich, 26, meine Frau 22 und mein Sohn, 3,5 Monate, der bei Lutz Bertram die Augen aufmacht. Ja? Also das würde ich damit nur mal gesagt haben. Vielleicht hat mich jeder verstanden. Also die Zeit ist im Prinzip schon 5:05 und nicht 5:12.
Gut, da wir ja nun in der Diskussion, sag ich mal, also hier schon ein ganzes Stück vorangekommen sind, indem wir festgestellt haben, dass wir uns am 16. alle treffen können um 17 Uhr, dass wir dann auch wahrscheinlich, weil die Sitzungen ja öffentlich sind...
Moment, es kann auch am Donnerstag, den 17.
sein. Es kann auch sein, ja. Na, also ich würde, ich meine, das ist ja nun nicht das Problem, das herauszubekommen. Ja. Und die Hörerinitiative hat hier so einen Briefkasten, da schlägt ein Schild dran, Hörerinitiative DT64, und da kommt der Brief an, wenn er hier an die Hörerinitiative DT64 in der Dr. Köhlstraße 3 geschickt wird. Und dann wissen wir hier Bescheid und dann machen wir das auch publik. Na? Das wäre ja nicht das Größte. Ja. Was du zu den nächsten Schritten sagst.
Ja, was kann man denn noch tun, als jetzt am 16. oder 17. oder 14. oder 12. da anzutanzen im Parlament? Also irgendwie reicht mir das nicht aus, als jetzt zu sagen, ja, wir gehen da hin, wir machen da was. Und fertig. Deshalb möchte ich doch nochmal die Politiker oder auch andere, die sich da in den Gesetzen auskennen, doch mal anweisen oder vorschlagen, da nochmal irgendwelche Äußerungen, Vorschläge zu machen. Wie können wir da noch aktiver werden?
Ja, also die Mitglieder des Landesrundfunkausschusses, die da also am 16. oder 17. gewählt werden, die entscheiden drüber. Ihr müsst also auch diese Repräsentanten gesellschaftlicher Gruppen, die daraufhin bearbeiten oder überzeugen, dass die Frequenzvergabe eben zum Vorteil für DT64 abgeht. Das wäre jetzt mal aus meiner Sicht der nächste Schritt. Unsere Unterstützung habt ihr da, nur wir haben leider nicht da, also was auch richtig ist, dass wir hier keinen direkten Einfluss auf den Landesrundfunkausschuss haben, das ist vollkommen richtig, das dürfen und sollen die Parteien nicht haben. Aber natürlich gibt es da gewisse Gruppierungen, die uns näher stehen. Und da werden wir schon durchaus konstruktiv mitreden.
Wer sind denn das Konkrete?
Also es wäre unter anderem, denke ich mir, dass wir ein sehr konstruktiven Gespräch mit dem DGB sein werden. Aber ich...
Nein, ich meine die da konkret, also ich sag mal...
Die Personen. Die habe ich jetzt nicht alle im Kopf, aber die könnte ich euch auch. Also die, auf die wir, man sich bis jetzt geeinigt hat. Und dann kommen eben jetzt noch zwei Gruppen, sind noch... frei, die werden entschieden.
Ist der Landesjugendring auch dabei?
Nein, der Landesjugendring hat ja einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass er bei diesem bei der Einigung rausgeflogen ist und hat dann erklärt, also wenn man schon da nur nur in Anführungsstrichen die Sportjugend, ich will jetzt gar nicht gegen die Sportjugend sind, dann sollte man gefälligst darauf achten, dass dann auch die andere Jugendliche repräsentiert werden, und das könnte man auch dadurch, dass man den DGB eben unterstützt in dieser Frage.
Aber es ist kein Problem, jetzt auch an die entsprechenden Gruppen zu kriegen und auch die Vertreter dieser Gruppen. Das würde ich jetzt erfahren.
Das, also das Problem ist doch wohl das, die Hörerinitiative DT64 hat sich hier gegründet, mal im August mit 5 oder 6 Mann. Inzwischen sind schon ein paar mehr geworden, und heute Abend repräsentieren ja noch mehr Leute den Wunsch nach DT64 hier. Die Unterschriften belegen das auch. Das Problem ist, dass wir überhaupt gar keinen Partner hatten zum Verhandeln.
Na, also wir haben ja keinen Partner, dem wir nur sagen konnten, also wie ist denn das eigentlich nun mit dem Partner? Ne? An wen müssen wir uns da wenden? Mit wem können wir reden? Die Landtagsabgeordneten sagen ja jetzt auch selber, ne? Sie haben das eigentlich nicht zu entscheiden. Sie entscheiden über die Zusammensetzung von Landesrundfunkausschuss. Wir haben genauso wenig die Möglichkeit, uns da irgendwie mit irgendwelchen Leuten in Verbindung zu bringen, uns mit irgendwelchen Leuten zu dem Problem zu unterhalten. Denn es wäre ja sicherlich auch mal interessant, diese Leute mal kennenzulernen und mal zu sehen, also so und so weiter und so fort, wie die Gedanken dorthin gehen. Ne? Und deswegen ist es dringend erforderlich, dass dieser Rundfunkausschuss endlich existiert, damit man endlich einen Gesprächspartner hat, damit man endlich weiß, wohin das eigentlich geht, wohin man seine Aktionen richten kann. Ne?
Ja, also ich finde, der vom DGB. Ich möchte euch auch nicht da aus der Verantwortung entlassen. Also ihr habt euch diesen Schuh angezogen und er passt euch ganz gut. Und deshalb fände ich es auch sinnvoll, wenn ihr diesen Schuh auch weiter nutzt. Ich sage es jetzt mal so. Was verbirgt sich hinter diesen malerischen Worten? Also ich bin schon dafür, dass ihr auch Druck ausübt auf beispielsweise, wie ich habe es vorhin gesagt, auf die Gewerkschaften. Also mein Angebot ist, geht nochmal, knüpft nochmal Kontakt mit der DGB-Jugend, also mit dem Ingo Schlüter hier, und veranstaltet eine Riesenkiste, was weiß ich, mit den Gruppen hier, also mit Rockgruppen aus der Region zum Beispiel. Und ich meine, da kann man sich sicherlich, was die Organisation angeht, gegenseitig unterstützen. Also ich glaube schon, dass wir da nicht so weit voneinander entfernt sind, also dass man da zusammenkommen kann. Ich glaube, dass vor allen Dingen es jetzt darum geht, Öffentlichkeit herzustellen und auch ich sag mal, Druck über Öffentlichkeit herzustellen. Das ist eine, ja, weil wenn man da sich auf andere verlässt, ist man verlassen. Und diese Verantwortung würde ich nicht einfach an Parteien abgeben wollen.
Nun sind wir, sag ich mal, an dem Punkt angekommen, der Diskussion, wo wir jetzt irgendwo mal einen größeren Sprung machen müssen. Und zwar von der, wie ja auch schon mehrmals angesagt wird, von dieser Redensweise, also dieser lapidaren Redensweise hinweg, jetzt zu konkreten Sachen. Wie ist es für uns möglich, außer mit Unterschriftensammlung, außer mit solchen Sachen, in solchen Kontakt zu treten? Wer bietet uns diesen Kontakt? Ja? Und vor allen Dingen, ja, na, nun sitzen ja die Leute hier, ganz klar, ne? Wer bietet uns diesen Kontakt? Wer bietet uns die Möglichkeit, uns auch über gesetzliche Wege, Anträge und so weiter, also ich muss mal sagen, Antragsverfahren, ne? 50.000 Unterschriften im Landtag, ne? Einzureichen, wenn man einen Antrag einbringen will.
Über die Parteien.
Oder über die Parteien, selbstverständlich. Deswegen sind ja auch Parteien heute hier. Und, also um unsere Meinung zu wissen. Aber wir müssen jetzt den Sprung schaffen. Jetzt seid ihr gefragt, als Hörer und die Politiker gefragt, welche Möglichkeiten gibt es außer dieser Schiene der Öffentlichkeit noch? Was ist euch bekannt? Was kann man machen? Herr Riemann.
Ich würde sagen, wenn der Beirat dort gewählt ist, dann sollte man den einfach mal hier... Wenn der Beirat gewählt ist, dann sollte einfach nochmal so eine Veranstaltung stattfinden. Dann sind die Adressen bekannt, dann sind die Leute bekannt, dann sollte man DT64 hier einladen und dann nochmal so eine Veranstaltung, damit die Leute das auch mitkriegen.
Vielleicht sollten wir auch mal Folgendes versuchen, und zwar macht RMV hier heute Abend ja auch mit, ob nicht RMV mal irgendwie 1-2 Stunden Sendezeit hat, um mit dieser Hörerinitiative zusammen eine Sendung für DT zu machen. Denn RMV ist ja doch ein sehr stark gehörter Sender auch hier in dieser Region. Vielleicht sollten wir in dieser Hinsicht auch mal mit RMV verhandeln. Vielleicht oder ganz sicherlich müssen wir auch wesentlich mehr unsere Heimatzeitung mit Herz nutzen. Um dieses Problem, das nicht nur von Journalisten angebracht wird, sondern stets und ständig, dass auch Politiker und auch Bürger sehen, das sind Bürger, die hinter diesem Sender stehen. Denn ich glaube, auch diese Strecke nutzen wir viel zu wenig, die Medien, die uns zur Verfügung stehen, von Haus aus, will ich mal sagen.
Gut. Kann man dazu noch was anderes sagen? Das mit dem Medienausschuss hier, also mit dem Landesrundfunkausschuss, das ist natürlich klar, dass wir dann, wenn wir den Gesprächspartner haben, den Gesprächspartner natürlich auch zu uns holen, weil wir nicht erwarten können, dass die sich zu sich einladen, sage ich mal so, ja. Die Initiative wird schon von uns ausgehen, das wird nicht das Problem sein. Es gibt aber auch, ich sage mal, gerade Artikel 36, da gibt es Möglichkeiten. Ist es nicht zu prüfen, ob man vielleicht nochmal anschiebt, eine Lizenzvergabe für DT64. Also im Prinzip eine gewisse gesicherte, ich betone gesicherte Loslösung des Programmes DT64. Dass man eine gesicherte Loslösung gibt. Das heißt nicht, dass man danach, wenn sie sich los, also aus dem Artikel 36, der ja vorschreibt, am 31.12. ist Sendepause, ne, dass man sie daraus loslöst, aber ihnen natürlich die Sicherheit bietet, dass sie nicht, dass da nicht mit ihnen umgegangen wird wie mit einem, naja, rohen Ei, ne, und sie unter dem Tisch rollen und zertreten werden. Ne. Das gibt es da nicht eine Möglichkeit, die aus dem Artikel 36 so herauszunehmen, um ihnen ein Überleben zu sichern. Weil es zeichnet sich ja ab, dass dieser Landesrundfunkausschuss da eine ungeheure Arbeit leisten will, wenn er das noch bis zum 31.12. packen will, da überhaupt irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Da sind natürlich jetzt die Politiker gefragt.
Also ich bin in der
Frage... Der PDS, ne? Muss man dazu sagen, ein bisschen. Ja.
Also ich bin da konkret jetzt ein bisschen überfragt, ob es überhaupt noch möglich ist. Weil eine Einigung aller fünf Länder nötig wäre zu diesem Problem. Nämlich über eine Übereinkunft, der, da sie ja in Gründung befindlich sind, dann schon der Landesrundfunkausschüsse. Weil momentan die ganzen Fragen der Rundfunkhoheit ja die Staatskanzleien wahrnehmen und auch die Verträge ausgehandelt haben. Und die Position der Landesregierung, die ja vertreten wurden durch die Staatskanzleien, war ja so auflösen, damit jedes Land seinen Kuchen kriegt. Um das dann in die eigenen Anstalten oder in die gemeinsamen Anstalten einzubringen. Also ich sage hierzu, wir prüfen nochmal, ob so ein Antrag möglich ist, die Regierung zu beauftragen, sich mit den anderen Staatskanzleien in Verbindung zu setzen, ob eine solche Möglichkeit noch da ist. Das wäre denkbar. Abgabefrist für einen solchen Antrag ist der 2. Oktober. Es wäre nochmal ganz einfach rechtlich nachzuvollziehen. Der müsste dann aber sicherlich im Zusammenhang mit der Beschlussfassung über die Mitglieder des Landesrundfunkausschusses sofort beschlossen werden und nicht erst in die Ausschüsse gehen, sodass, wenn sich der Landesrundfunkausschuss konstituiert hat, die Staatskanzlei die Geschäfte übergibt an den Landesrundfunkausschuss, eine solche Sondierung mit den anderen Ländern schon vorliegt. Aber das wäre aus meiner Sicht überhaupt noch die einzige Variante, über den Weg überhaupt noch was zu machen. Ansonsten bleiben übrig die zwei Frequenzen, über die der Landesrundfunkausschuss zu entscheiden hat.
Also das war ja im Prinzip, sag ich mal, auch eine Anfrage an die anderen Fraktionen, die jetzt hier vertreten sind, ob sie, also jetzt muss ich ja wieder persönlich sagen, ne? Also persönlich an die Vertreter, ob sie das mittragen könnten. Ob sie das mittragen können, ob sie diesen Vorschlag akzeptieren können. Andererseits muss ich auch darauf verweisen, dass unsere Sendezeit, hätte ich beinahe gesagt, hier zu Ende geht. Um 22 Uhr. Ja, und das sind noch 8 Minuten. Also wir auch die Diskussion jetzt zu einem gewissen Ende bringen wollen. Und ich eigentlich noch wollte, dass der Chefredakteur vielleicht dann noch irgendwas dazu sagt.
Ich kann jetzt dann noch dazu noch, genau das ist ja bisher gescheitert. Das war ja Chefsache, das war ja Staatskanzleisache. Das ist ja das, was versucht worden ist. Das heißt...
Ja, aber an den Landtagen vorbei bisher.
Das ist wirklich aussichtslos, weil, aber man verweist ja wirklich vom Parlament her auf das Antragsverfahren. Das heißt, ich würde jetzt, wenn ich dazu was sagen darf, nicht das so zu verzetteln, sondern es muss wirklich sozusagen ein bisschen gebündelt auf dieses Antragsverfahren hin, auf diese Personen, die hier am 16. gewählt werden, denen muss klar gemacht werden, dass in der Öffentlichkeit so ein Jugendprogramm gebraucht wird. So einfach. Scheinbar einfach ist das. Es ist wirklich müßig, jetzt darüber nachzudenken, weil es gehört wirklich der Beschluss aller fünf Länder dazu. Das ist ja genau das Problem. Und selbst wenn sich die Leute in der Vergangenheit, das hätte man, was da spekuliert wurde, vielleicht ausgenutzt, dass es diese Landesmedienanstalten, das war genau der Plan, weil es diese Medienanstalten noch nicht gab, über die Chefsache es zu machen. Man hat es ja nicht gemacht. Und schon jetzt wird man das erst recht nicht machen. Sondern es geht wirklich, wir kommen um diesen Ausschreibungsverfahren hinweg. Interessant wird das natürlich dann an dem Punkt, wenn wir am 1. Januar da und da sind, aber hier nicht. Das ist dann der Punkt, wo dann vielleicht das Parlament nochmal in der Sache auf andere Weise aktiviert werden muss. Auf den Punkt warte ich nämlich.
Naja, aber man kann, also auch da geht es nur um Verantwortung, die jetzt also in solchen Initiativen und Bewegungen und auch bei den Leuten von DT64 ist, also DGB, ich sag's jetzt nochmal selber,
Klammer
zu. Also wenn da nicht irgendwer, wenn da nicht schnell, oh, Verzeihung, wenn da nicht schnell eine Kapitalgesellschaft gegründet wird, wenn ihr auf die Privatschiene wollt, und wenn ihr den Antrag nicht stellt, dann ist das so mit der, wie derjenige, der vor Fahrkartenschalter steht, und der Fahrkartenschalter ist geschlossen, der Zug fährt da draußen schon lange ab. Also man muss jetzt dieses Prozedere anstoßen, weil sonst ist wirklich nur noch das rote Licht am Horizont.
Ich gehe diesen Weg, obwohl ich dafür weder bezahlt werde noch sonst irgendwas. Ich bin fürs Programm verantwortlich, aber das sage ich jetzt so locker, natürlich machen wir das, weil sind wir der Öffentlichkeit schon schuldig, unseren Hörern. Und nicht nur uns selber, sondern uns geht es wirklich hier um das Programm. Ja? Und deshalb werden wir auch diesen Antrag natürlich, wir müssen natürlich nicht 12 Millionen aus der Tasche zu zaubern.
Naja, du brauchst ja erstmal keine 12 Millionen, sondern du brauchst erstmal die Kapitalgesellschaft.
Ja, okay, die Kapitalgesellschaft, die muss ja auch stimmen. Weil in dem einen Land stimmt sie, dann stimmt sie in dem anderen Land nicht. Das ist ja auch das Problem. Also sage ich jetzt mal, um ein Beispiel zu sagen, was jetzt überhaupt nicht so rein theoretisch, würde der Verlag Springer bei uns einsteigen wollen, in Berlin hätte der keine Chance. Würde nicht, weil dort Springer das Zeitungsmonopol hat, gibt man ihm natürlich kein Radio. Sag ich jetzt mal. Das wäre in Sachsen vielleicht anders oder in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist nur ein Beispiel, das ich jetzt gar nicht diskutieren will, um das mal ganz drastisch zu sagen. Darauf legt man natürlich auch Wert, dass die Gesellschaft stimmt, die das Geld gibt. Ne? Und das ist auch nicht so schwierig in jedem Land, und die stimmende Gesellschaft, es muss eine Gesellschaft sein, die überall stimmt. Ne?
Ja, deshalb, ich zeige gerade mit meinem Finger auf den Vertreter der Kirche, der den Vorschlag auch nochmal gemacht hat mit diesem Hörerradio. Also weil, ich sag mal, wenn 10.000 Leute 5 Mark geben, hast du das Geld für eine Kapitalgesellschaft erstmal zusammen.
Und ich...
Wir kriegen auch mehr Geld, das ist ja das Problem.
Die haben ja noch kein Geld, die verdienen ja noch nicht. Nein, zum Alten
das ist sagen, jetzt, Geld, na, wir suchen schon eine Möglichkeit, da sicherlich auch sozusagen den jugendlichen Teil der Öffentlichkeit dann irgendwie vielleicht reinzukriegen oder so. Ja? Das ist nicht das Problem, aber vom Ansatz her klingt das gut, das kann man als Stadtradio machen, aber niemals so weit. Als Stadtradio kann ich so ein Abo, kann man ja alles, das wird ein Abo-Radio machen und so weiter, aber natürlich nicht das, was uns vorschwebt. Und ich kann nur sagen, seit einer Woche, da das so klar ist, ich meine, wir hatten auch gar kein Verhandlungsmandat. Wer bin ich denn? Was habe ich denn mit Politikern zu tun? Ich habe dort einen Job fürs Programm. Wir machen es trotzdem, ich sage das jetzt nur, das musste man ja erst mal bekommen. Wir werden das in diesen paar Wochen hinbekommen. Ne? Irgendwie wird das schon gehen. Das nur, weil wir es der Öffentlichkeit schuldig sind auch. Ja? Wir werden uns strengstens bemühen, oder diese Kapitalgesellschaft passend hinzukriegen. Ja?
Wie realistisch das mit Höreraktien und so weiter ist, weiß ich auch nicht. Aber wäre das nicht unter Umständen ein gewisses Symbol, das auch wiederum Öffentlichkeit anregt, wenn, das fiel vorhin als Stichwort, ich zahle dann meine Rundfunkgebühren nicht mehr, Rundfunk-Fernsehgebühren. Wenn eine Hörerinitiative in Mecklenburg-Vorpommern ein Konto errichtet und Hörer, die es ernst meinen, selber Rundfunkgebühr bezahlen, oder natürlich gibt es viele Schüler, die keine Knete haben und da zahlen das die Eltern. Aber ich weiß nicht, ob das so abwegig ist, dass also manche auch ihre Eltern für solche Aktionen mal begeistern könnten. Sie verweigern nicht ihre Rundfunkgebühren, sondern zahlen die auf ein bekannt gemachtes Konto. Da läuft Geld auf. Das macht, und leider spielt ja Geld eine große Rolle, ja auch etwas Gewisses vor. Und unter Umständen kann man das Geld sogar nochmal gebrauchen. Das wird man ja mal sehen.
Sicher kann man das Geld nochmal nehmen. Ich würde auch sagen, den Vorschlag des DGB nehmen wir natürlich auch ernst. Also ich sage mal so, man könnte ja mal überlegen, ne, ob man nicht so mit Rock und so und so ein kleines Spektakel und so weiter macht zu dieser Sache. Ich meine, darauf kommen wir natürlich zurück. Ne? Ich meine, das ist nicht verklungen in meinen Ohren. Ne? Das ist da angekommen und auch da geblieben. Ja, na, ich hoffe, dass das ernst gemeint war und wir werden darauf zurückkommen. Ne? Ich möchte jetzt bitten, dass wir so zum Abschluss der Runde kommen. Ich weiß nicht, ob ich geeignet bin, dafür das Schlusswort zu halten. Ich würde es aber trotzdem mal probieren. Also ich meine, ich war von dieser Runde heute echt überrascht, weil es waren alle für DT64.
Die Wahrheit ist,
was ich eigentlich nicht erwartet hatte. Schon in Vorbereitung gab es ja viele Probleme, also mit Rückmeldungen und so weiter und so fort, dass man nicht wusste, wer sich eigentlich dafür interessiert für dieses Thema. Gott sei Dank ist es ja nur so geworden, dass es auch ein wenig repräsentativ ist. Wir wollen mal so sagen, wir wollen nicht hier nur an den Worten messen, sondern an den Taten. Und da werden wir die einzelne Fraktion messen, da werden wir den DGB messen. Da werden wir uns natürlich auch ein bisschen an die evangelische Kirche halten. Und wir werden... Und natürlich auch an DT64, das ist klar. Aber ich bin erstmal der Meinung, dass uns das insofern einen Schritt vorangebracht hat, dass wir jetzt Leute kennen, die Einfluss nehmen können, Leute kennen, die nach ihren Worten auch auf unserer Seite stehen, sodass wir also mit ein bisschen mehr Optimismus in die Zukunft gucken können und auch wissen, dass unsere Aktionen nicht immer nur im Sande verlaufen, sondern vielleicht auch mal fruchten sollen. Dann haben wir den Termin des 16. Oktober heute um 17 Uhr. Den sollte sich jeder ernst nehmen. Ich kann nur DT64 bitten, das über den Hörer, über den Sender zu bringen, dass dann diese Aktion stattfindet, denn sie wird stattfinden.
Oder den 17.
Oder den 17. Ja, dementsprechend. Wir werden Sie natürlich darüber informieren, wann das stattfindet. Dann muss ich sagen, habe ich heute... ich habe natürlich mich damit beschäftigt auch, wie Medienrat und so weiter, wie sich das zusammensetzt, aber ich glaube, dass es trotzdem mal interessant war, das mal überhaupt zu hören, auch wenn das jetzt nur mal für Mecklenburg-Vorpommern gilt oder so, ja, aber wie sich das zusammensetzt, welche Kontroversen es da gibt, wie auch teilweise Parteipolitik da eben die extreme Rolle spielt und natürlich auch, dass es trotzdem möglich ist, trotzdem man unterschiedlichen Fraktionen angehört, eine Meinung zu einer Meinung zu finden und dass man alles, vielleicht schaffen die anderen das auch noch, falls sie es noch nicht gemacht haben, alle zu unterschreiben auf ein und derselben Liste. Ja, und ich kann eigentlich nur mit den Worten verbleiben, wir wollen hoffen, dass wir es schaffen, machen wir Power bis zum 31.12. und danach. Liegen, ne? Die muss ich auch noch haben. So, also wir bedanken uns, ne, dass Sie gekommen sind heute Abend. Danke.